redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Ich habe eine Frage zum Universum. Also jetzt nicht die Standardfrage
wieder.
Zum Universum, was es da Neues gibt, weil ich glaube, es gibt einiges Neues. So letzte Supernova habe ich irgendwo gelesen.
Ja, der hatte, da habe ich nichts erzählt drüber.
Okay. Ich las, die Sonde, die Dawn, also die Dawn-Mission, zu Ceres geflogen ist.
Ja.
Oder zu Ceres fliegt.
Ist schon da.
In den Überschriften steht rätselhafter Zwergplanet. Warum ist der Zwergplanet rätselhaft?
Ceres. Ja. Generell mal unter anderem deswegen, weil wir noch nicht viel drüber wissen. Also das war halt irgendwie, bevor Dawn da angekommen ist letztes Jahr, wussten wir halt nichts über das Ding, außer dass es da ist im Wesentlichen.
So.
Also näher habe ich es gesehen. Und wenn man nichts weiß, ist viel rätselhaft. Ich nehme mal an, dass diese Überschriften sich vielleicht auf diese komischen weißen Flecken bezogen haben, weil das waren quasi wirklich diese mysteriösen...
Ach, das war auch Ceres, ja, genau.
Das ist Ceres und das ist halt etwas, was man halt schon lange... Das war eines der wenigen Dinge, die man schon länger gewusst hat, dass da eben weiße Flecken auf dem Ding sind. Und man hat nicht wirklich gewusst, wo das Zeug herkommt, ja, oder was das Zeug ist. Und das hat man jetzt, also das hat dann auch, wie die Sonne da war, am Anfang hat man es immer noch nicht gewusst, also man hat die Flecken dann zwar besser gesehen, aber immer noch nicht gewusst. Und jetzt, darum gab es wahrscheinlich jetzt wieder neue Meldungen, ja, also weil jetzt seit einiger Zeit, seit 16. Dezember, glaube ich, also seit knapp einem Monat ungefähr, ist die Dawn-Sonde jetzt in der sogenannten LAMO-Phase.
Mhm.
Das steht für Low Altitude Mapping Orbit, also halt extrem nah dran. Ich weiß gar nicht, wie nah die dran ist jetzt momentan, aber halt wirklich nahe dran. Also die fliegt halt da um das Ding rum und ist halt mal, am Anfang war es weiter weg, hat den mal kartografiert, dann ist sie näher rangeflogen, hat den nochmal kartografiert und so weiter. Also immer näher rangetastet und jetzt ist sie so nah dran, dass die Bilder macht mit, glaube ich, 35 Meter pro Pixel Auflösung.
Mhm.
Und jetzt sieht man wirklich viel. Und mittlerweile weiß man eben auch, was diese weißen Flecken da in den Kratern waren. Also da gab es halt irgendwie Spekulationen angefangen natürlich Aliens und alles
natürlich
dabei, aber halt von Eisvulkanismus zum Beispiel war eine der Thesen, die da sehr favorisiert waren, weil wir wissen, dass es zumindest auf vielen Monden von Jupiter und Saturn und auch weiter draußen Eisvulkane gibt und wir wissen auch, dass es bei Ceres Eis gibt und bald da die Möglichkeit, dass es da quasi so Eisvulkanismus ist, der diese komischen den Schnee da quasi rausgeschmissen hat und deswegen diese weißen Flächen sind. Jetzt hat man festgestellt, dass es tatsächlich mit Wasser zu tun hat, und zwar mit flüssigem Wasser oder halt mit nicht festem Wasser, sagen wir so, weil für flüssiges Wasser ist es da doch ein bisschen zu kalt da draußen. Aber man hat herausgefunden, dass diese weißen Flecken aus Magnesiumsulfat, hydrierte Magnesiumsulfat sind. Also im Prinzip einfach Salzwasser.
Ja.
Und das kennt man ja auch irgendwie an der Kleidung, wenn du irgendwie rumläufst und das Wasser geht weg, bleiben weiße Flecken übrig.
Ja.
Und im Prinzip, also die Planetologen werden mich jetzt wieder prügeln, aber im Prinzip ist es das Gleiche, was dann auch passiert ist. Ja, also da
Planetenschweiß.
Ist halt ja, also da hast du quasi, dass da unter der Oberfläche ist halt nicht nur Gestein, sondern eben auch viel Wassereis. Und wenn da jetzt irgendwie so ein Asteroid reinhaut, dann kann das Wassereis verdampfen, sublimieren im Laufe der Zeit. Und übrig bleibt das Salz, was halt früher in dem Fall muss es kein Natriumchlorid und alle irgendwelche chemische Salz halt, was halt drin gelöst war, bleibt übrig und macht dann solche weißen Ablagerungen.
Mhm.
Und das ist jetzt was man jetzt mit ziemlicher Sicherheit denkt, der Grund für die weißen Flecken und eins der Dinge, die jetzt eben nicht mehr so rätselhaft sind auf Ceres.
Nutzt dieses Wissen irgendwie, also ist das jetzt einfach nur eine Wissenslücke geschlossen oder ist das was ein Wissen, aus dem wir wieder irgendwelche anderen Sachen ableiten können, die für zukünftige Weltraummissionen sinnvoll sind?
Naja, es ist insofern interessant, dass man jetzt das weiß, weil ja die Dawn-Sonde war ja nicht nur bei Ceres, sondern die war davor auch bei Vesta.
Mhm.
Also Vesta ist der dritt, viert, fünft größte, unter den ersten fünf auf jeden Fall im Asteroidengürtel ist er, also auch ein großer Brocken. Und Vesta und Ceres unterscheiden sich insofern, wusste man vorher schon insofern, als dass sie zwar nicht allzu weit nach astronomischen Maßstäben auseinander liegen, aber eben auf verschiedenen Seiten der Schneelinie. über die haben wir auch schon oft gesprochen. Mhm. Also der Bereich, wo quasi nahe an der Sonne auf der Seite der Schneelinie ist es warm, weiter weg ist es kalt. Weiter weg gab es früher, als die Himmelskörper entstanden sind, nicht nur Staub als Baumaterial für die Himmelskörper, sondern eben auch gefrorenes Zeug. Näher dran war es zu warm. Und das hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie Himmelskörper entstehen. Darum haben wir so große Gasplaneten wie Jupiter eben weit draußen und nicht nah am Stern, weil weit draußen mehr Baumaterial war und die Dinger größer werden konnten. Mhm. Und jetzt hat Dawn auf dem Anflug schon Vesta detailliert untersucht und jetzt wird eben Ceres detailliert untersucht und da hast dann quasi wirklich zwei Felder, wo du genau siehst, okay, weil die Asteroiden sind ja quasi das Baumaterial, was noch übrig ist von der Planetenentstehung. Und jetzt kannst du wirklich genau angucken, wie sich das eben auswirkt auf die Asteroiden, auf welcher Seite der Schneelinie sich befinden. Also Vesta hat man jetzt schon angeguckt, da war eben nicht so viel, das war eben, wie erwartet, eben hauptsächlich felsig, nicht so viel Wasser. Und bei Ceres, wo man es nicht gewusst hat, ist da jetzt viel Wasser, ist da wenig Wasser, jetzt hat man dann wirklich gesehen, okay, hat man auch bei vielen Kratern, die man untersucht hat, festgestellt, da ist das Wasser und das Wassereis spielt da doch eine große Rolle für die ganze Geografie und für die wie heißt das, Geodynamik, das ist das Zeug, was sich halt ändert an der sich ändernde Geografie, gibt es sicher einen Fachausdruck dafür, fällt mir gar nicht ein, Geophysik, Planetologie.
Keine Ahnung.
Ja, wie auch immer. Also für die Vorgänge an der Oberfläche des Planeten spielt in das Wasser eine große Rolle. Also die lassen sich nur erklären, wenn man davon ausgeht, dass da viel Wassereis ist. Und jetzt hat man eben eine gute Vergleichsmöglichkeit und kann daraus dann wieder, Details kenne ich jetzt auch nicht auswendig, aber man wird sicherlich wieder einige bessere Modelle für die Entstehung von Planeten aufstellen können. Einige Modelle wird man verwerfen können. Man wird besser verstehen, wie sich die Planeten damals gebildet haben und dann eben wieder auch Informationen kriegen über andere Planetensysteme, weil wir wissen ja auch schon bei anderen Planetensystemen schon viel Bescheid und können dann da schauen, wie sich das dort verhält. Also generell alles, was wir über Asteroiden lernen, dadurch, dass die Asteroiden eben die ältesten Himmelskörper sind, die wir haben im Sonnensystem, lernen wir immer was über die Vergangenheit und darüber, wie alles entstanden ist. Also das ist immer etwas, was man direkt wenn man sofort daraus lernt, wenn man sich einen Asteroiden anschaut, hat man was, ist wie Archäologie im Prinzip. Also wenn du immer einen Knochen aus der Erde gräbst, kannst du da auch jede Menge Zeugs daraus lernen. Und genauso, die Asteroiden sind quasi die Knochen des Weltalls.
Auch wenn du nichts über diese hellste Supernova aller Zeiten erzählen kannst, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, wie lange dauert eigentlich eine Supernova? Das ist doch eine Sternexplosion. Wie lange explodiert so ein Stern? Weil unter Explosion verstehe ich halt was in mehr oder weniger Sekundenbruchteilen abläuft und ja, ne, so was man so kennt, Bomben halt oder Feuerwerkskörper. Geht das genauso schnell auf dieser Skala?
Naja, also ich habe die Schlagzeile auch nicht gesehen, aber das war eine von den Sachen, die ich mir nicht im Detail
durchgelesen habe. Mir geht es jetzt auch um
Supernovae. Nein, ich wollte ja, weil ich habe halt gesehen, dass es die gibt, also ich weiß jetzt nicht, was da genau der Fall ist. Aber generell natürlich ist so eine Supernova ist halt ein Ereignis, das findet statt, wenn du brauchst mal einen Stern, der groß genug ist. Ja, also unsere Sonne, die ist nicht groß genug, aber da wird im Inneren Wasserstoff zu Helium fusioniert. Irgendwann ist der Wasserstoff im Kern alle, dann liegt noch Helium rum. Das Helium ist zu schwer, fusioniert nicht. Dadurch sinkt die Energieproduktion der Sonne und die Sonne strahlt weniger Energie nach außen raus. Mhm. Deswegen sinkt der Strahlungsdruck, also die Strahlung, die nach außen drückt, und der Stern komprimiert und das in einem Gewicht. Dadurch wird es innen drin heißer, das Helium bewegt sich schneller, das Helium fängt an zu fusionieren und es wird Kohlenstoff erzeugt und Stickstoff, glaube ich, und Sauerstoff und dann geht das Spiel wieder weiter. Solange bis das Helium aufgebraucht ist, dann komprimiert der Stern weiter und dann kann sich der Sauerstoff und Kohlenstoff bewegen und wie lang fusionieren, wie lang dieses Spiel weitergeht, hängt von der Masse ab. Ja? Also große Sterne, größer als unsere Sonne, die können das wirklich lange weitermachen, bis im Kern Eisen entsteht. Und wenn dann Eisen im Kern entsteht, dann hört es auf. Ja? Also dann kann das Eisen kriegst du nicht mehr fusioniert. Entschuldigung, mein E-Mail-Programm ist noch an, das macht dann Ding. gut. Also wie gesagt, das Eisen kriegst du nicht mehr fusioniert und das Problem, was du dann hast, ist, du kriegst Eisen schon fusioniert. Du musst halt nur Energie reinstecken, damit es funktioniert. Ja, also das fusioniert nicht von selbst. Bei den anderen Elementen kriegst du Energie raus, beim Eisen nicht. Das heißt, sobald du da Eisen hast, ist plötzlich der Kern des Sterns, wie gesagt, der kann dann nicht mehr, wenn der fällt in sich zusammen, aber es passiert nichts mehr, ja. Also es ist nichts mehr da, was reagieren kann. Also du hast im Prinzip den gleichen Effekt, wie wenn du mit einem Auto frontal gegen eine Mauer fährst und dein Auto quasi jetzt nicht aus irgendeiner Knautschzone Kunststoff verformbarem Dings besteht, was reagieren kann, sondern du quasi mit einem gusseisernen Auto frontal gegen eine Mauer fährst. Ja, das heißt, du hast spontan sehr viel kinetische Energie, die eben sehr schnell freigesetzt wird. Und das ist dann eben, ganz vereinfacht gesagt, die Supernova-Explosion. Das heißt, das Ereignis an sich ist schon sehr schnell, aber das, was wir eben als Supernova in der Astronomie definieren, ist eben nicht nur dieser eine Moment, das wo stattfindet, sondern eben diese ganze Phase, wo die Supernova quasi, der Stern, der zur Supernova wird, heller wird und dann wieder schwächer wird. Also das kann man auch genau ausrechnen, wie das funktioniert. Da gibt es jede Menge Modelle, wo man weiß, was im Inneren des Sterns passiert ist. Man kann sagen, wenn eine Supernova mal so hell am Anfang ist, dann wird die eben nach diesen Gesetzmäßigkeiten dunkler und wird dann immer, es dauert meistens so ein paar Tage, wo man es vielleicht mit freiem Auge sehen kann, und dann geht es so im Bereich von Wochen und Monaten ungefähr, wo die Helligkeit dann langsam absinkt. Und das ist halt so der Bereich, von dem die Astronomen sprechen, dass eine Supernova sichtbar ist. Also das ist so ein Bereich von Wochen bis Monaten.
Mhm. Aber diese Explosion an sich ist tatsächlich bumm. Also ein großer Knall.
Ja, das Ding ist, man darf solche astronomischen Ereignisse nicht unbedingt immer aus menschlicher Sicht interpretieren. Das ist genauso, wenn man sich vorstellt, irgendwie zwei Planeten kollidieren miteinander. Ja, das ist auch nicht, dass die kommen und bumm machen und dann sind sie zusammengeknallt. Das machen sie schon. Aber das sind große Dinger, ja, Sterne noch viel größer als Planeten. Das heißt, wenn du jetzt quasi im Weltall rumsitzen würdest und dir anguckst, wie die Erde mit der Venus kollidiert, dann wird das für dich trotzdem so aussehen, als wäre es quasi in Zeitlupe, weil das eben so riesengroße Objekte sind. Okay. Ja, also die sind so extrem ausgedehnt, da hast du halt nicht irgendwie einfach, das macht bumm und fertig. Genauso ist es irgendwie so ein Stern, ja, also der wenn du vielleicht gerade in dem Stern drin hockst, ja, und dann hast du vielleicht wirklich so ein Bumm-Moment wie eine Explosion, aber weil das eben so große ausgedehnte Objekte sind, sind die Abläufe da, also die kann man nicht wirklich so umlegen auf das, wie es dir erscheinen würde, auf unsere Alltagssituation.
Okay, verstehe. Und was gibt's sonst Neues aus dem Universum?
Was gibt's sonst Neues aus dem Universum, aus dem Weltall? Ich treffe am... War das ein Geräusch?
Weiß ich nicht.
Die mysteriöse Signale. Über mysteriöse Signale spreche ich später auch noch.
Ah, ja.
Nee, ich treffe demnächst den Erfinder einer Zeitmaschine.
Ah ja. Mhm. Wo? In der Irrenanstalt?
Nein, ich treffe den in Wien. Da geht es um Ronald Mallet. Ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer schon mal von dem gehört haben. Wenn nicht,
jedenfalls dann nicht.
Schaut, dass ihr davon hört. Das ist ein ziemlich cooler Typ. Ja, so Ron Mallet, das ist wie gesagt, kein Insasse einer Irrenanstalt. Der ist Professor für Quantenmechanik, allgemeine Realitätstheorie. Also ich weiß gar nicht, für was es eine Professur hat, aber es sind Forschungsgebiete, das sind Realitätstheorie, Quantenmechanik, und ist, glaube ich, in der Connecticut, Penn State, also irgendwo in den USA ist der Professor, oder ist, weiß ich, aber schon in Pension ist. Aber auf jeden Fall ist er ein echter Wissenschaftler, ja. Mhm. Und hat ein extrem cooles Leben gehabt, eine extrem coole Biografie, die auch in einem vor ein paar Jahren veröffentlichten Buch aufgeschrieben hat, das ich allen nur empfehlen kann. Das heißt Time Traveler. Auf Deutsch gibt es, glaube ich, nicht, aber wie gesagt, auf Englisch ist es auch großartig. Und der, wie gesagt, der ist 1945 geboren, also der ist schon ein bisschen älter, und hat mit ziemlich früh seinen Vater verloren. Also ich glaube, da war er 10 Jahre alt, ist sein Vater gestorben, und also Herzanfall hat er gehabt. Und das war doch gerade die Zeit, so 50er Jahre, wo also die Science Fiction gerade so aufkam. Mhm. Und die ganzen Science Fiction Comics und so weiter. Und der Ron Mallet hat dann eben einmal einen Comic von dem H.G. Wells Buch Time Machine gelesen und hat ihm festgestellt, okay, da gibt es anscheinend eine Maschine, mit der man der Zeit zurückreisen kann. Und wollte dann halt irgendwie, hat dann in seinem Keller wirklich eben diese Maschine quasi nachgebaut, so wie sie am Cover von dem Comic drauf war, weil er eben unter anderem halt in die Zeit zurückreisen wollte, um seinem Vater zu sagen, dass er ein bisschen mehr auf sich achten soll, damit er keinen Herzinfarkt kriegt. Und das hat sich dann in so eine Art, gutartige Obsession entwickelt. Also er hat dann natürlich gemerkt, dass es nicht so einfach ist, also das Keller zusammengeschraubte Dingens da, dass es keine Zeitmaschine ist. Aber er hat sich dann eben über diese Thematik, weil er eben immer noch an dem Thema Zeitreisenden extrem interessiert war, hat er sich dann eben auch für echte Wissenschaft interessiert und dann eben festgestellt, dass es in der echten Wissenschaft durchaus nicht unmöglich ist, also dass da Zeitreisen durchaus drin vorkommen, also eben Relativitätstheorie und die ganzen Arbeiten von Gödel und so weiter und wie es da alle gab, dass da die Zeitreisen noch eine Rolle spielen und hat
so. Ach so, wenn man wegfliegt und zurückfliegt, ist man älter als der Bruder und solche Sachen.
Zum Beispiel alles, ja, und irgendwie Raumzeit, du kannst die Raumzeit irgendwie, wenn Masse verzerrt die Raumzeit, sagt eben irgendwie Einstein, und wie gesagt, wenn du die Zeit mal verzerren kannst, dann kannst du halt auch irgendwie vielleicht irgendwie durch die Zeit reisen, also mit schwarzen Löcher und so weiter. Das sind die moderne Physik ist durchaus voll mit Möglichkeiten für irgendwelche Zeitreisen, jetzt nicht im Sinne von, wir haben eine Maschine, steigen ein, drücken auf den Knopf, oder wir haben ein Auto irgendwie und tun da rum, und dann müssen wir irgendwie, wie schnell muss man sein mit dem DeLorean, weiß ich nicht, aber
140 Stundenkilometer waren das, glaube ich. Ne?
Also wie gesagt, solche Zeitmaschinen, um die, dass die nicht gibt, in der Hinsicht war schon schnell klar. Aber wie gesagt, der hat dann eben es geschafft, sich mit der Wissenschaft zu beschäftigen. Und allein, dass er dann eben ein Studium absolviert hat in Physik, das war schon bemerkenswert genug, weil, wie gesagt, der ist in den 50er, 60er Jahren eben, war er in der Schule und eben dann auf der Universität, und zwar in den 60er Jahren in den USA, und zwar als jemand, der keine weiße Hautfarbe hat, was in der Zeit ja damals durchaus noch ein Problem war. Also da hast du dann irgendwie nicht studieren können und musstest im Bus irgendwie hinten sitzen und musstest eine eigene Tür benutzen im Restaurant und so weiter. Also diese ganze Rassendiskriminierung, die war damals noch voll im Gange. Und dass da eben sagst einfach, hey, ich gehe mal auf die Uni und studiere Physik, das war eben nicht so. Ja? Also ja. Mallet ist dann, hat auch, seine Mutter war auch nicht wirklich wohlhabend, also eher das Gegenteil davon, also war auch ein finanzielles Problem. Er hat es dann geschafft, einen Studienplatz zu kriegen, indem er einfach zur Armee gegangen ist. Weil dann irgendwie gab es für, wenn du eine gewisse Zeit in der Armee warst, wie GI Bill hieß es, glaube ich, damals, ja. Also du hast dann einfach halt auch für die ganzen, die aus Vietnam zurückgekommen sind und so. Ja, also wenn du halt bei der Armee warst, hast du dann auch einen Studienplatz bekommen. Und so ist er dann eben zu einem Studium gekommen, hat Physik studiert und hat es dann auch geschafft, sein Doktorat zu machen und alles. Und wie gesagt, er war, glaube ich, irgendwie einer von damals irgendwie etwas der allerersten, die irgendwie, also Schwarzen, die ein Physikstudium absolviert haben und auch dann das immer weiterverfolgt, und ist eben auch, einer der allerersten Professuren bekommen, und das war alles gar nicht so einfach. Also das ist in seinem Buch alles schön beschrieben, und hat sich eben immer mit unter Anführungszeichen seriösen wissenschaftlichen Themen beschäftigt, also eben allgemeine Relativitätstheorie, Quantenmechanik und das alles, aber immer mit dem Hintergedanken, okay, vielleicht geht da doch noch irgendwann was mit einer Zeitreise.
Ja.
Und hat er unterdessen hat er wirklich extrem schöne Arbeiten geschrieben, also ging es irgendwie um Kosmologie und das inflationäre Universum und schwarze Löcher, also auch wirklich gute, wichtige Ergebnisse da gewonnen. Und bis er dann irgendwann mal so alles zusammen gehabt hat und wirklich eine Idee bekommen hat, wie man tatsächlich eben so eine Art Zeitmaschine bauen kann. Da ging es um Ringlaser, ja. Also wie gesagt, Masse krümmt den Raum, wissen wir, seit Einstein. Und Energie ist Masse. Mal c Quadrat, wissen wir auch seit Einstein. Ja, das heißt, auch Energie krümmt den Raum. Ja, und Mallet hat jetzt gedacht, okay, wir haben jetzt, was wäre also das, wenn du quasi einen Laserstrahl hast, der im Kreis herumgeht, also ein Ringlaser, und hat dann ausgerechnet, was in der Umgebung des Ringlasers mit der Raumzeit passiert. Ja, und da gibt es diesen Lenz-Turing-Effekt zum Beispiel. Das heißt, das ist im Prinzip so, wie wenn du einen Becher Kaffee hast und da irgendwie Sahne reintust und umrührst, ja, das ist der Kaffee quasi die Raumzeit, und die wird halt quasi durch die Anwesenheit der Masse so ein bisschen verquirlt. Aha. Und also du kannst das zeigen, dass, also da gab es irgendwie vor ein paar Jahren Gravity Probe B hieß das, der Satellit, der hat das tatsächlich nachgewiesen, dass eben die Raumzeit quasi in der Umgebung einer rotierenden Masse, in dem Fall eben der Erde, so leicht verdreht wird. Der hat irgendwie so ganz, ganz präzise Messungen angestellt, um das messen zu können, und das war eben das erste Mal, dass dieser Lenz-Turing-Effekt nachgewiesen werden konnte im Experiment. Und diesen Lenz-Turing-Effekt, den müsste es eben auch geben in der Umgebung des Ringlasers. Ja, also da wird auch die Raumzeit verdreht. Aber, und das ist eben das eigentliche Interessante, Mallet hat in seiner Arbeit auch ausgerechnet, dass eben so ein Ringlaser auch sogenannte geschlossene zeitartige Kurven erzeugt. Ja, also im Prinzip, also wie gesagt, die Raumzeit ist die Raumzeit und nicht der Raum, sondern eben die Raumzeit. Zeit. Das heißt, wenn der Raum irgendwie verzwirbelt wird, dann wird auch die Zeit irgendwie ein bisschen verdreht. Und du kriegst dann eben so geschlossene Zeitkurven. Das heißt, wenn du dich quasi dann entlang dieser Kurve durch die Raumzeit bewegst, bewegst du dich eben auch durch die Zeit und kommst dann quasi in die Vergangenheit entlang dieser Raumzeitkurve. Das sind so, also das hat irgendwie schon Gödel damals in seiner Arbeiten gezeigt, dass sowas theoretisch geben kann, dass du dann eben, weil, wenn du die Raumzeit quasi ausreichend verdrehst, eben mit einer Bewegung durch den Raum auch ein Stück durch die Zeit reist.
In welche Richtung?
In die Vergangenheit. Also dass die Zeitreise in die Zukunft, das ist ja im Prinzip, das ist ja schon längst gelöst, ja. Also da kannst du dich ja irgendwie mit, brauchst du nur schnell genug beschleunigen und schon bist du in der Zukunft. Also ja, das stimmt. Also die Zeitreise, kannst du dich einfrieren lassen und alles. Also die Zeitreise in die Zukunft sind kein Problem wieder. Also natürlich sind sie ein Problem.
Einfrieren lassen, ist das möglich? Nee, oder?
Nee, aber es ist ja zumindest irgendwie, es spricht jetzt nichts, was jetzt irgendwie fundamental als Unmöglichkeit dagegen sprechen würde. Also die Zeitreise in die Zukunft, weiß man genug Möglichkeiten, wie es ginge, und es spricht auch philosophisch nichts dagegen, nur bei den Zeitreisen Vergangenheit. Da hat man eben noch keinen wirklich konkreten Weg gefunden, und vor allem eben auch war immer das Problem, dass du dir da Unmengen Paradoxa irgendwie einhandelst, wenn du in die Vergangenheit reist. Aber wie gesagt, das war eben Mellets Idee und hat dann auch mit einem Experimentalphysiker probiert, das quasi auch in echt nachzubauen und im Experiment nachzuweisen. Also du hast quasi so einen Ringlaser, und durch den Ringlaser in der Mitte durch wollten, weiß ich gar nicht, wie weit die sind, eben einen Strahl von Neutronen schicken. Mhm. Und du kannst dann eben anhand, wenn du dann irgendwie die Eigenschaft von den Neutronen irgendwie misst und das quantenmechanisch auf die richtige Art und Weise auswertest, kannst dann eben zeigen, irgendwie der Spin ändert sich dann irgendwie, und je nachdem, ob die dann jetzt quasi dadurch, ob die zwischendurch mal eben so durch so eine geschlossene zeitartige Kurve gesaust sind, kriegst du am Ende andere Eigenschaften raus. Also wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass du da quasi so eine Zeitmaschine hast, wo du einsteigst oder sowas, aber es ist zumindest ein nicht komplett absurdes Konzept für ein Gerät, das Dinge, in dem Fall eben halt Neutronen, in die Vergangenheit schickt. Mhm. Also es ist, wie gesagt, es gibt da durchaus auch von den anderen Kollegen ein bisschen Kritik an der Sache. Also es hängt vor allem davon ab, welches mathematische Modell der Raumzeit man verwendet und ob dieses mathematische Modell der Raumzeit einigermaßen kompatibel zur realen Raumzeit ist, also da wird schon diskutiert, aber es sind eben extrem interessante Sachen, und seit
er wird eben nicht ausgelacht dafür,
nein, also das Ding,
weil er Mobile erfunden haben will, sondern
das Ding, ja, er hat es halt wirklich gemeint, er hat es wirklich sein Leben lang verfolgt und hat es aber immer quasi geheim gehabt. Er hat nie gesagt, ich will eine Zeitmaschine bauen, sondern hat immer Relativitätstheorie, Quantenmechanik und alles Kosmologie gemacht, und dann eben erst, nachdem er dann schon durchaus, das war glaube ich 2002 oder 2003 oder irgendwann Anfang dieses Jahrtausends, nachdem er dann wirklich schon ausreichend etabliert war als Wissenschaftler und auch seine Position im Prinzip gesichert hat und so weiter, da hat er dann quasi in die Öffentlichkeit gegangen und hat dann eben seine Zeitmaschinentheorie und auch mit seiner ganzen persönlichen Geschichte von seinem Vater und so weiter halt öffentlich gemacht. Hat dann eben auch sein Buch geschrieben, das Ding, ich glaube, das ist sogar irgendwie Spike Lee, der Regisseur, hat sich auch die Rechte gesichert, also das soll dann auch demnächst mal verfilmt werden, diese ganze Biografie. Also das ist natürlich irgendwie, eine schöne Geschichte und eine interessante Geschichte, wo man dann die Öffentlichkeit natürlich auch darauf angesprungen ist. Und dieser Ron Mellet, um jetzt mal zum Punkt zu kommen, der ist nächste Woche am Dienstag, also am 19. In Wien, und zwar als Gast der Science Busters.
Ja.
Und da ist quasi der war nämlich ein guter Bekannter von Heinz Oberhummer, dem leider verstorbenen Science Buster. Eigentlich war schon länger geplant, dass der halt mal quasi in der Jubiläumshow, die 50. Fernsehshow, dass der zu Besuch kommt, weil wir halt auch in der Show selbst schon öfter mal über ihn geredet haben, und das wäre mal nett, wenn er mal persönlich vorbeikommt. Und jetzt ist halt der Heinz leider gestorben, aber der meldet gemeint, er kommt eben trotzdem noch zu diesem, dieser Tribute to Heinz Oberhummer Sendung quasi, und ist da eben da auf der Bühne des Science Busters und wird ein bisschen was über seine Arbeit erzählen, und da werde ich ihn dann hoffentlich auch persönlich treffen, und bin schon sehr gespannt, was cool. Der zu erzählen hat, und wer weiß, vielleicht klappt es ja wirklich, und dann habe ich mal den Erfinder, so wie bei Raumschiff Enterprise, wo ich da irgendwie sehr frei im Cock reingetroffen habe. Ja. Ich habe das Paper von ihm auch schon ausgedruckt zum Signieren lassen, ja, man kann nie wissen, wie es so ausschaut.
Sehr schön. Ja, dann komme ich mal zurück auf die Erde. Demnächst ist ja wieder Frühling, dann geht die Fahrradsaison wieder los, und dann werden spätestens, wenn dann sowas Ähnliches wie das Sommerloch kommt, werden wieder diese ganzen bekloppten Forderungen nach einer Helmpflicht für Fahrradfahrer rauskommen. Und da habe ich jetzt was Neues gefunden, und zwar haben britische Wissenschaftler Folgendes festgestellt. Wenn jemand einen Fahrradhelm trägt, steigt seine Bereitschaft zu riskantem Fahrverhalten um 30%. Was ich wirklich eine enorme Zahl finde. Das heißt, wenn du einen Helm aufhast beim Fahrradfahren, fühlst du dich so viel sicherer, dass du 30% risikobewusster wirst. Wenn du das jetzt noch korrelierst irgendwie oder zusammenbringst mit dem, was wir schon wissen über Autofahrer und Helme, nämlich dass Autofahrer immer dann, wenn sie behelmte Fahrradfahrer sehen, dazu neigen, dichter an denen vorbeizufahren. Und zwar glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Autofahrer dichter an einem behelmten Fahrradfahrer vorbeifährt als einem unbehelmten, ist zweimal so groß. Oder wie nennt man das? Ne? Weißt schon, was ich meine?
Ja.
Also zweimal so wahrscheinlich, dass er dicht dran vorbeifährt. Das heißt, wer einen Helm trägt auf dem Fahrrad, wird vermutlich riskanter fahren. Die Autofahrer werden ihn riskanter behandeln. Und dann zitieren sie noch, und das ist ein ganz schönes Stück, ich habe das in der Daily Mail, glaube ich, habe ich das gefunden, so ein ganz, ganz langer Artikel mit Videos und allem Möglichen, haben sie noch einen anderen britischen Wissenschaftler, und zwar einen Neurowissenschaftler interviewt, und der sagt, diese Helme wären viel zu fimschig, also viel zu klein und viel zu, ja, flimsy, sagt er, also ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Also wären halt viel zu klein und viel zu puzzelig, um wirklich einen vernünftigen Schutz zu bieten. Und er wird zitiert mit den Worten: In den Ländern, in denen es eine Helmpflicht gibt, hat es keine Reduktion bei Verletzungen bei Fahrradunfällen gegeben. So. Und dann zitieren sie einen, und zwar ein James Cracknell, der olympisches Gold mal gewonnen hat. Der sagt, dass er seinem Helm das Leben verdankt, als er mal von einem LKW angefahren wurde. Also ohne meinen Helm wäre ich tot. Und das finde ich einen ganz schönen, wie nennt man das denn? Mein Gott, bin ich heute unkonzentriert. Das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, wie diese Helmpflichtdiskussion immer wieder läuft. Weil wenn du eine Helmpflicht machen willst, musst du das ja über die gesamte Gesellschaft rechtfertigen. Das heißt, du musst es mit Statistik rechtfertigen. Was die Leute, die eine Helmpflicht fordern, aber immer machen, ist, sie rechtfertigen das mit Einzelgeschichten. Also mit Anekdoten und nicht mit Daten. Musst du mal darauf achten, wenn das wieder losgeht.
Das Ding, ich weiß, du bist kein Freund des Fahrradhelms. Aber
ich persönlich bin kein Freund des Fahrradhelms. Jeder kann halt machen, wie er will. Ja. Aber er soll mich nicht dazu zwingen wollen. Und wenn er das tut, dann soll er ein gutes Argument haben. Ja. Und das gute Argument ist keine Anekdote, sondern das sind Daten.
Das Ding ist, die Daten, die du jetzt gerade erzählt hast, die bestreite ich auch überhaupt nicht. Das Ding ist, es sind nicht wirklich Daten über Fahrradhelme, sondern es sind Daten darüber, dass wir Menschen halt im Prinzip dumm sind. Weil eigentlich ist es logisch irgendwie, wenn du einen Helm aufhast, passiert dir weniger, wenn du einen Unfall hast, ja? Da gibt's ja wieder diese Geschichten, das wie damals irgendwie, wenn du irgendwie angeschnallt bist im Auto, dann verbrennst du leichter irgendwie sowas. Also oft geht die Diskussion irgendwie, dass das irgendwie, wenn du einen Fahrradhelm aufhast und runterfällst, dann ist es viel gefährlicher. Aber wie gesagt, einfach nur mal die grundlegende Tatsache, wenn dein sensibles Körperteil geschützt ist, passiert ihm weniger. Ja. Ja, das ist irgendwie, das kann man sich durchaus einigen. Das Ding ist halt, dass dann die Leute extra Risiken eingehen und dass Autofahrer extra riskant fahren, das hat eigentlich nichts mit dem Helm an sich zu tun.
Das ist richtig, du musst diesen Helm ja einfach auch in das Dispositiv Straßenverkehr mit dem Fahrrad einbetten.
Das, was ich jetzt quasi aus solchen Studien mitnehmen würde, ist nicht, wir setzen keine Helme auf, sondern eben, wir müssten den Menschen beibringen, sich vernünftig zu verhalten im Straßenverkehr.
Ja, und dann wären aber auch die Helme wahrscheinlich gar nicht mehr nötig.
Das wäre das Nächste, was man machen. Beziehungsweise dann kann man es ja durchaus aufsetzen, wenn diese Effekte wegfallen würden, dann kann ich natürlich auch einen Helm aufsagen mit eben Argument, wenn mein Körperteil geschützt ist, passiert ihm weniger, dann setze ich halt einen Helm auf. Ja? Ja. Und wenn ich irgendwie nur mit meinem, das kann ja wirklich, du brauchst ja wirklich nur einfach nur irgendwie aus irgendeinem Grund umfallen, ja, einfach auf nackter Straße, weil du irgendwie irgendwas isst. Und da ist halt, je besser du geschützt bist, desto besser ist es. Also
ja, aber das ist so ein Argument, das ich äußerst schwierig finde, weil damit ließe sich auch verargumentieren, dass ich als Fußgänger einen Helm trage.
Nein,
das ist halt immer das Problem dabei. Darum bist du ja gezwungen, solche Daten, irgendwo Daten herzukriegen, aus denen du ableiten kannst, ist es gut für eine Gesellschaft, eine Helmpflicht einzuführen oder ist es schlecht für eine Gesellschaft?
Wie gesagt, ich würde ich würde in dem Fall zuerst mal wirklich halt, ich weiß nicht, diese muss es ja auch geben, dass man wirklich mal herausfindet, was dir der Helm bringt. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass was irgendwie, dass der Helm im Kopf des Autofahrers auslöst und was der Helm im Kopf des Fahrradfahrers auslöst, sondern wirklich halt zu sagen, ist es sicherer, bei einem Unfall einen Helm zu tragen oder nicht? Und es würde mich sehr wundern, wenn rauskommt, dass es nicht sicherer ist. Und wenn man das weiß, dann muss man sich halt Gedanken machen, wie man es schafft, die Leute dazu bringen. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht von irgendwie verpflichteten Helmpflicht oder sowas. Ja, es soll halt, so wie es jetzt ist, musst du dir halt Gedanken machen. Eigentlich wäre es sicherer für mich, wenn ich den Helm aufhab, aber weil dann irgendwie ich vielleicht unbewusst riskanter fahre und die Autofahrer unbewusst riskanter fahren, setze ich ihn lieber nicht auf. Und du weißt jetzt nicht genau, wie du die Risiken abschätzen sollst. Ist es irgendwie was davon der größere Einflussfaktor ist? Ja,
ich glaube übrigens nicht, dass man das so einfach messen kann. Gibt es also führt eine Helmpflicht zu weniger schweren schweren Verletzungen?
Ich rede überhaupt nicht von Helmpflicht.
Oder das Tragen eines Helms. Führt das zu weniger schweren Verletzungen? Ich glaube nicht, dass man das überhaupt ermitteln kann.
Naja, du kannst ja genauso.
Du kannst sicherlich hingehen, kannst sagen, okay, dieser Unfall ist jetzt so und so passiert, der hatte einen Helm auf. Wir simulieren jetzt mal, kann man ja möglicherweise machen, wir simulieren jetzt mal den Unfall ohne Helm und gucken dann mal, was passiert ist. Das Problem, was du dabei hast, ist, der Unfall wäre möglicherweise anders verlaufen ohne Helm, weil du immer wieder diese menschliche Komponente da drin hast. Haben vielleicht 5 Zentimeter gefehlt, also sind es genau die 5 Zentimeter, die der Autofahrer zu dicht rangegangen ist. Und so. Das ist halt, ich glaube, dass das
aber nicht für sowas,
zweifelsfrei zu ermitteln ist.
Für sowas gibt es Wissenschaft und Tests. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Fahrradfahrer und Fahrradhelme komplett singulär stehen. Ich meine, es gibt auch andere Zweiradfahrer, die Helme aufhaben und so weiter. Es gibt andere Verkehrsteilnehmer. Also ich meine, das wird ja schon irgendwie, die Verkehrssicherheit wird ja schon seit Jahrzehnten getestet. Du kannst doch irgendwie rausfinden, was passiert, wenn ich das Auto so baue, was passiert, wenn ich das Auto so baue, was passiert, wenn die Kreuzung jetzt so aussieht, wenn sie so aussieht, wenn der hier mit 5 km/h durchkommt, mit 10 km/h durchfährt. Und du kannst natürlich nicht sagen, dass das irgendwie, du kannst nicht jeden Einzelfall betrachten, aber du kannst durchaus sagen, wie das allgemeine Bild aussieht, wie sich die Auswirkungen eines Unfalls mit oder ohne Helm auswirken. Also das kann man wissenschaftlich untersuchen und kann da zu verlässlichen Ergebnissen kommen. Und die Frage, die ich halt an ihm habe, ist, ich möchte halt gerne, wenn, wie gesagt, ich rede überhaupt nicht von Helmpflicht. Helmpflicht ist überhaupt kein Thema, jetzt von ihm rede, sondern ich möchte einfach, dass wenn diese Ergebnisse dann entsprechend vorhanden sind und wenn ich dann für mich zu dem Schluss komme, dieses Risiko ist es mir wert, einen Helm aufzusetzen, dann möchte ich den Helm aufsetzen können, in dem Wissen, dass ich dadurch nicht jetzt irgendwie mir einen Rattenschwanz aggressiver Autofahrer einfange. Ja?
Ja.
Und das ist halt das Problem. Du hast quasi selbst, ob es jetzt Helmpflicht oder nicht ist, das Ding ist halt, der Straßenverkehr ist halt, wenn diese Studien,
das die
du halt erzählt hast, stimmen, dann kann ich die Entscheidung, ob ich einen Helm aufsetze oder nicht mehr von den Dingen abhängig machen, für die der Helm eigentlich da ist. Ja?
Und das Problem bei dieser ganzen Diskussion um Fahrradhelme und Nicht-Fahrradhelme ist halt, dass wir eigentlich völlig am Problem vorbei diskutieren. Und das hat der, Ärztepräsident, keine Ahnung, wie er mehr heißt, der hat das in irgendeiner sehr seltsamen, ich glaube in einem Interview oder in einer Pressemeldung, ein sehr bizarrer Text war das, der ist eh ein bisschen bizarr, der Typ, der hat halt einen Satz gesagt und der lautete, der Verkehr ist halt schneller geworden und darum ist es wichtig, dass die Fahrradfahrer Helme tragen. Und damit hat er eigentlich genau gesagt, was das eigentliche Problem ist. Wir müssen unseren Verkehr wieder entschärfen und nicht, ne, wir müssen halt an der Ursache ansetzen und nicht am Symptom. Das ist halt das. Und darum ist diese Diskussion auch, finde ich, immer wieder so irgendwie sehr, sehr albern. Weil es ist ganz einfach, wie vermeiden wir schwere Unfälle im Straßenverkehr? Wir machen den Straßenverkehr langsamer.
Ja, vor allem, ich meine, es ist
überall da, wo langsam gefahren wird, sind die Unfälle weniger schwer.
Bumm. Und vor allem die schweren Unfälle, die entstehen nicht, wenn irgendwie zwei Fußgänger zusammenlaufen, sowas. Die schweren Unfälle entstehen durch Autos.
Ja. Ja,
und Autos, die schnell fahren.
Genau.
Und du brauchst diese ganzen Autos nicht. Du brauchst in den Städten, du kannst Städte, kann man so konstruieren und umbauen, dass man da keine Autos drin braucht.
Das sind sehr schön. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Artikel war. Es fällt mir gerade wieder ein. Hat irgendwie ich glaube, das bezog sich jetzt tatsächlich auf Berlin nur, irgendwie vom Fahrlehrerverband oder sowas, ein Typ gesagt, mittlerweile ist es so, dass nur noch 30% der 18-Jährigen einen Führerschein machen. Und das dauert bis zum 25. Lebensjahr, bis die Leute irgendwie dann, oder bis irgendwie 95% oder so, ich kriege die Zahl, weiß die Zahl nicht mehr, aber eine hohe Zahl der Leute Führerscheine haben. Und zu unserer Zeit war es ja wirklich so, dass praktisch alle 18-Jährigen einen Führerschein gemacht haben. Also ich kenne in meiner Generation praktisch niemanden, der nicht mit 18 Führerschein gemacht hätte.
Ich habe ihn mit 21 gemacht, glaube ich.
Auch und dabei. Das scheint sich gerade zu ändern. Und die Erklärung, die dazu kam, die fand ich auch sehr spannend, war, dass das Auto nicht mehr, warte mal, kriege ich das noch zusammen? Dass das Auto, also es ging nicht um Statussymbole, sondern es ging darum, dass man damit einen Raum besetzt. Und dass in der heutigen Zeit, wo wir Smartphones haben und wo wir Social Networks haben, wir andere Räume besetzen, für deren Besetzung ein Automobil nicht mehr nötig ist. Sodass wir vom Auto als Gegenstand, den wir besitzen wollen, wegkommen, einfach nur zum Nutzgegenstand, den wir halt nehmen, wenn wir mobil sein wollen, kurz. Fand ich einen sehr schönen Ansatz. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe.
Ja, das ist das Problem. Auch das ist halt dann auch wieder ein politisches Problem. Und dann ist halt irgendwie, wenn halt die Stadtpolitiker, die was irgendwie, ich sehe das hier in Jena immer wieder, ja, da wird dann irgendwie, wenn dann jetzt wiederum geht, dass jetzt irgendwie auf dieser einen Ausfahrtstraße da, dass da irgendwie eine zusätzliche Ampel gebaut wird, weil halt da auf der einen Seite irgendwie die Bushaltestelle, auf der anderen Seite der Supermarkt ist und die ganzen Leute halt dann da über diese vierspurige Straße irgendwie unkontrolliert irgendwie rübergehen, dann wird dann eine Ampel konstruiert werden, dann gibt es irgendwie einen Aufstand, ja und die Pendler und ja und die Autofahrer und ja und die, ja dann, ja, scheiß drauf, dann irgendwie müsst ihr nicht im Auto irgendwie die 5 Kilometer irgendwie durch die Gegend fahren, es fährt alle 10 Minuten fährt eine Straßenbahn, ja, nehmt die, dann habt ihr wesentlich weniger Stress. Also das Problem ist, die meisten Leute, die immer sagen, ja, aber ich brauche mein Auto, ganz wenigen Fällen braucht man das Auto.
Ja, die besten sind die Innenstadtbewohner, die sagen, ja, aber also wir haben Kinder und mit Kindern, da muss man einfach ein Auto haben. Was ja, halt nicht stimmt. Das ist echt sehr lustig.
Wenn die sagen, ich brauche das Auto, die können, das Problem ist, die wissen halt nicht, dass sie es nicht brauchen.
Das ist ja auch natürlich ein Sozialisationseffekt, der da stattfindet. Ich sehe das ja an mir selbst. Ich habe mit 18 einen Führerschein gemacht. Ich komme vom Land, also Kölner Einzugsgebiet, 20 Kilometer westlich von Köln, aus einem vergleichsweise kleinen Kaff. Mein Freundeskreis hat sich auf mehrere andere Dörfer verteilt. Ich habe mit 18 Führerschein gemacht, ich bin die ganze Zeit Auto gefahren, habe immer ein Auto gehabt und habe jetzt die letzten, sagen wir mal, 3 Jahre, also ich habe ja vor etwas über einem Jahr mein Auto abgeschafft, im Dezember 2014, und habe die 3 Jahre davor das Auto nicht wirklich gebraucht. Es stand halt nur vor der Tür. Und ich habe es nicht geschafft, mich von diesem Auto, also mich von dem Autobesitz zu trennen. Ja, weil ich dachte, ich bräuchte das. Und das ist halt so eine, man findet dann halt immer so komische Logiken, die eigentlich völlig unlogisch sind, aber man sagt dann so, ja, dann kann man mal spontan an die Ostsee fahren. Was man nie macht.
Steige Zug von Ostsee. Ich meine, der fährt auch.
Das ist, es ist schwierig. Also klar, aber ich glaube, dass da ein Wandel stattfindet gerade. Ja, ansonsten würden nicht diese DriveNow und solche Anbieter unterwegs sein.
Also, wie gesagt, ich hab, wie gesagt, meinen Führerschein erst spät gemacht, einfach nur halt, weil ich halt wieder einen Führerschein hatte, aber ich einmal habe ich ein eigenes Auto gehabt, das war im Prinzip das alte Auto meiner Eltern, das ich dann noch irgendwie für 2 Jahre gehabt habe und das irgendwie halt dann noch tot gefahren habe, aber eigentlich im Prinzip auch nur, ich bin mit dem Ding zum Bahnhof gefahren und dann mit dem Zug nach Wien und dann irgendwie am Abend wieder zurück und mit dem Bahnhof halt, hätte ich auch mit dem Zug die Strecke fahren können, aber konnte ich morgens irgendwie 10 Minuten länger schlafen, wenn ich im Auto gefahren bin, statt mit dem Zug. Aber jetzt, wie gesagt, dann war, glaube ich, das war 2000, wo das Auto irgendwie dann weg war. Und dann bin ich halt immer noch ab und zu mal mit irgendwelchen anderen Autos gefahren. Und das letzte Mal aktiv wirklich Auto gefahren war 2005. Seitdem habe ich kein Auto mehr gesteuert. Ui. Und wie gesagt, mein Job, ich reise ständig in meinem Job. Ja. Und ich habe es immer geschafft, überall hinzukommen, wo ich hin wollte. Ja. Und ich reise nicht nur in irgendwie so berühmt Bethel, dass ich nur irgendwie große Metropolen eingeladen werde, sondern ich fahre dann auch wirklich irgendwo an Arsch.
Ja, ich lese das ja manchmal, und so weiter. Was du so schreibst und denke mir, wo ist der? Wie kommt man
da hin? Wie gesagt, ich bin bis jetzt noch immer überall hingekommen. Also natürlich kann man so ein Netzwerk von öffentlichen Verkehrsmitteln wesentlich besser ausbauen und betreiben, als es in Deutschland der Fall ist. Aber verglichen mit anderen Gegenden, wie in den USA, gibt es halt wirklich Gegenden, wo du ein Auto brauchst. Ja. Oder sonst irgendwie ja nicht hin oder wegkommst. Und vielleicht
ich glaube,
in Deutschland ist ein oder andere Dorf, aber
ich glaube, wenn du in die Eifel fährst oder sowas, da glaube ich. Kannst du
das sind nicht die Leute, die hier jeden Tag vor mein Haus irgendwie vorbeifahren, wo ich wohne an einer großen Kreuzung in Jena und da fahren fast ausschließlich Autos mit Kennzeichen aus Jena, wo dann irgendwie eine Person drin sitzt, ja? Und die dann halt alle irgendwo, die sind auch keine Pendler aus, weiß ich nicht, aus Leipzig oder sonst was, sondern das sind halt Leute, die halt irgendwo da 5 Kilometer weiter weg wohnen und dann irgendwie in die Innenstadt fahren und dann irgendwie, wenn dann irgendwie, jetzt wird wieder diskutiert über den Eichplatz bei uns in der Stadt, also dieser riesengroße Platz mitten in der Stadt, der ein Parkplatz ist. Also es ist lächerlich, dass irgendwie der zentrale Platz in Jena ein Parkplatz ist. Und da wird dann immer diskutiert, ja, aber was machen wir denn jetzt hier, wenn wir dann den Parkplatz nicht mehr haben? Sagt, ja, dann fahrt halt nicht
mit dem Auto. Das ist eh der totale Straßenbahn. Es ist eh der totale Wahnsinn, wie viel Platz in unserem Alltag wie dem Automobil einräumen im Vergleich zu dem Platz, den wir Fußgängern oder Fahrradfahrern einräumen. Das ist echt, das ist lächerlich. Es gab mal einen sehr schönen Cartoon. Vielleicht findet den ja irgendjemand noch oder hat den noch rumliegen und kann den mal in die Kommentare posten. Es gab mal einen sehr schönen Cartoon, wo einer hingegangen ist und einfach allen Platz, also war einfach nur ein Bild einer Kreuzung, so gezeichnet, und aller Platz, der für Autos zur Verfügung steht, ist durch Löcher demonstriert worden. Also da war halt keine Straße mehr, sondern ein Loch.
Kenn ich das Bild,
sodass du halt den Bürgersteig, der war noch ein Weg, aber daneben war ein Loch. Und das ist halt völlig absurd. Und ich kann auch nicht verstehen, warum wir als Gesellschaft so lange brauchen, um zu erkennen, dass das ein Irrweg ist.
Wir sind halt auch ein bisschen autoblind. Ich kann das mal empfehlen, wenn ich irgendwie gehe, meistens irgendwie im Abend immer so eine Stunde spazieren. Man sieht die Autos nicht mehr. Geh mal irgendwie durch die Stadt spazieren und achte aktiv auf jedes Auto. Und du wirst erst denken, wie viele absurd viele Autos da stehen und was die quasi eigentlich alles, wie die quasi das ganze Bild verstellen. Ja, also du kannst nirgendwo in einer Stadt eigentlich, du kannst nirgendwo hinschauen, ohne dass du ein Auto siehst. Die parken da, die stehen da, die fahren da. Du hast quasi, das stell dir vor, wie der Stadt aussehen würde, wenn dann nicht überall ständig jeder Blick mit Autos verstellt wäre. Allein was das für ein ästhetisches, ein anderes ästhetisches Empfinden wäre. Und ja, also da kann man
verbessern. Man kann sich da den Mund fusselig reden und es kommen immer wieder die Leute um die Ecke und sagen, nein, das ist total wichtig. Und dabei, bestreite ich.
Reden wir lieber
über Russland. Mich würde mal interessieren, den einen Satz noch. Mich würde mal interessieren, vielleicht gibt es da ja sogar auch Arbeiten drüber, wie viele der privat benutzten oder besessenen Pkw tatsächlich gebraucht werden. Also tatsächlich nötig sind. Im Sinne von, sie verkürzen den Weg zur Arbeit um, was weiß ich, signifikante Zeit und nicht nur um 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Was sie ja auch nicht tun, weil die Zeit, die man da spart, verbringt man ja meistens mit Parkplatzsuche an einer anderen Stelle. Also das fände ich mal echt interessant. Sowas müsste es doch eigentlich geben. Kommen wir zu Russland.
Ja, die Sojus-Kapseln kennst du ja, oder?
Ja.
Die russischen Raketen im Prinzip. Und die gibt es jetzt quasi, kriegt es quasi ein Update. Und diese Dinger, also die Nachfolger der Sojus ich weiß gar nicht, wie sagt man da offiziell, die Sojus-Raketen, Sojus-Raumschiffe, ja, passt doch besser zu dem, was ich erzählen will. Also die Nachfolger der Sojus-Raumschiffe haben jetzt einen neuen Namen bekommen und der ist cool.
Und der lautet?
Also es gab irgendwie so eine Jury, da gab es irgendwie Vorschläge, Gagarin war der eine irgendwie und Vektor war der andere und jetzt hat man sich geeinigt auf, ich schon gerade, wie ich es auf Russisch irgendwo sehe, nein, ich habe sie auf Russisch, glaube ich, gerade nicht in dem Artikel. Aber auf Deutsch heißt das eben die Föderation. Also weil Russland ist eine Föderation und quasi das, jetzt heißen die neuen Raketen, heißen Föderation. Und Soyuz heißt wörtlich übersetzt die Union. Ja, also die Union, damit ist auch die Föderation abgelöst. Schön.
Ach, das ist hübsch. Jetzt müssen die Dinger dann nur noch funktionieren. Funktionieren die schon?
Die weiß ich nicht, aber die ist durch die Soyuz auf jeden Fall. Ich glaube, 2022 sollen die starten, die Föderation. Und die Soyuz hat ja gut funktioniert. Das sind die verlässlichsten Raketen, die es gibt.
Stimmt. Russische Industrietechnik. Eine wunderschöne Meldung habe ich gefunden, die eine These von mir bestätigt, mit der ich sehr lange schon rumlaufe. Ich behaupte immer, wenn mir Antirassisten und sowas begegnen, sage ich ja, hey, niemand ist kein Rassist, sondern alle sind Rassisten. Es gibt nur halt Menschen, die sich von ihrem Rassismus in ihrem Alltagshandeln leiten lassen und es gibt Menschen, die versuchen, das nicht zu tun. Aber Rassisten sind wir alle, weil wir nämlich, und das habe ich aus der Psychologie, aus meinem Studium mitgenommen, weil wir nämlich alle Vorurteile haben. Ja, weil das Gehirn dazu da ist, Vorurteile zu haben. Also die Heuristik des Gehirns ist das Vorurteil. Jetzt haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, dass es tatsächlich einen Rassismus zu geben scheint, der aus dem Gehirn stammt, also aus der Hirnstruktur stammt und nicht kulturell induziert ist. Jedenfalls nicht völlig kulturell induziert. Und zwar haben die Folgendes gemacht. Sie haben sich Gehirne angeguckt und haben einen Effekt im Gehirn gefunden, der sich Other Race Effekt nennt. Also immer dann, wenn du ein Bild oder einen Menschen einer anderen Rasse siehst, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich eine deutsche Übersetzung für das amerikanische Race?
Ja, ich glaube nie. Ja, Rasse, aber wie gesagt, das
eine Rasse, Rasse würde ja, ja, Rasse ne, würde ja einen genetischen Unterschied, also einen
genotypischen Unterschied. Ja, ich weiß nicht, so wird's, das gibt ja diesen Unterschied gibt es ja nicht. Ja? Also, und was da irgendwie, ich glaube, es ist auch ziemlich unklar, was in den USA mit diesem ganzen Rasse gemeint ist, weil da ist irgendwie jeder, der irgendwie, kann, der irgendwie nicht schwarz ist und nicht irgendwie aus Mexiko kommt, ist dann irgendwie Kaukasier. Ja,
das sind halt die Weißen. Ne?
Ja. Ja, aber das, warum die gerade irgendwie alle Kaukasier sind, weil Kaukasien ist irgendwie am letzten Eck da hinten irgendwie vor Asien. Ja. Also das macht eher alles überhaupt keinen Sinn mit dieser komischen Rasse-Einteilung da, was sie in den USA auf dem Formular haben.
Wir wissen, oder worüber Hispanic wir reden.
Und so weiter,
Wir wissen, worüber wir reden, ob du einen Asiaten oder einen Schwarzen oder einen Westeuropäer oder sowas siehst, gibt es einen Effekt im Gehirn, den kann man messen. Mhm. Dieser Effekt heißt Other Race Effekt. Was sie sehen konnten, ist, dass das Gehirn sehr schnell diesen Effekt einschaltet, also diesen Prozess einschaltet. Das heißt, sobald dieses Gesicht da ist, macht's klick und du hast sofort so eine Abgrenzung in ein Die und Wir, ne? Der und ich, also ein Außen und ein Innen und sowas. Und jetzt sind sie hingegangen und haben sich Waisen angeguckt, die sie aus asiatischen und irgendwie osteuropäischen Waisenhäusern geholt haben, in denen eine ethnische Homogenität herrscht. Also Kinder, die ihr Leben lang, bis sie dann adoptiert wurden in die USA, die ihr Leben lang nichts anderes gesehen haben als die gleiche Ethnie, die sie selber sind.
Also und die haben quasi kleine Kinder mit Negerschreck bei der Studie,
oder wie? der schwarze Mann! Genau, sowas ähnliches, ja. Haben sich dann halt angeguckt, wie die Gehirne dieser Kinder wie stark ausgeprägt der Other Race Effekt in diesen Gehirnen dieser Kinder ist. Und natürlich, und da wird das Ganze dann wieder ein kulturelles Phänomen auch, natürlich ist da, wo die homogenste Gewohnheit, sagen wir mal, ist im Umgang mit anderen Menschen, der Other Race Effekt am stärksten. Und das ist ja auch, man kann ihn halt auch abtrainieren dadurch, dass man sich mit möglichst viel unterschiedlichen, ich bleibe bei dem Wort jetzt mal, Rassen, Menschenrassen umgibt.
Ja, ich meine, das ist ja auch sieht man auch ständig wieder. Ich meine, wo die meisten Arschlöcher sich irgendwie über Flüchtlinge und alle aufregen, den Untergang des Abendlandes und alles, das ist halt irgendwo in Sachsen, wo überhaupt keine Ausländer sind.
Genau.
Ja, und gibt es kein Problem.
Also das ist was man bisher nur, ich sag mal so, soziologisch beobachten konnte.
Ja, okay.
Das heißt, da, wo die wenigsten Ausländer wohnen, wohnen die meisten Ausländerfeinde. Daraus lässt sich schließen, dass so ein Gewöhnungseffekt nicht stattgefunden hat. Und das lässt sich halt auch im Gehirn nachweisen. Das finde ich sehr, sehr interessant, dass sich das so nachweisen.
Also,
interessant dann auch, sagen Sie, diese Unterscheidung in der und ich, also außen und innen, lässt sich dadurch reduzieren, dass du eine andere Race dir anguckst oder dass dir eine andere Race präsentiert wird, die aber andere Insignien deiner eigenen Peer Group oder deiner eigenen Rasse trägt. Sie haben als Beispiel genommen, zum Beispiel einen Red Sox-Fan, der einen asiatischen Red Sox-Fan sieht. Die haben beide die Kutte ihres Vereins an. Dann ist der Other Race-Effekt nicht mehr so stark.
Das heißt, du müsst jetzt lauter irgendwie Syrer durch Dresden schicken, die Schilder mit Lügen
Dynamo Dresden hochhalten. Lügenplässe. Asiaten, die Schilder mit Lügenplässe hochhalten. Ja, der Other Race Effekt, das fand ich schön. Also, weil das bestätigt so ein bisschen meine Privattheorie, die ich lang genug verbreitet habe.
Ja, apropos
Rasse.
Ich hab gedacht, ich finde nur überwiegend, es geht um Ötzi.
Da, komm, Österreicher.
Ja, ist ja, wissen wir. Und was da gestritten wurde damals, ob der irgendwie Italiener oder Österreicher ist.
Kann man das nicht, kann man das nicht genetisch nachvollziehen?
Ja, darum geht es auch nicht. Es ging ja damals vor allem um die, wo er gefunden wurde, weil da irgendwo, da mitten eben nirgendwo in den Alpen, da ist die Grenze hier halt nicht auf dem so exakt vermessen und dann gab es halt irgendwie jede Menge Streitereien, ob der jetzt auf der italienischen Seite oder auf der österreichischen Seite rumgelegen ist. Und soweit ich weiß, haben sie sich auf Italien geeinigt. Also er wurde halt in Südtirol gefunden und nicht in Tirol und liegt da jetzt deswegen auch in Bozen im Gefrierschrank. Mhm. Aber was die jetzt gefunden haben, Ötzi hat keine Mutter mehr und auch es geht andersrum. Warte mal, Ötzi ist, also die hat Ach, wie auch immer. Also es geht um, nein, ich habe gerade gedacht, ich könnte auch einen schönen Witz machen, aber ich bin nämlich auch nicht so lustig heute. Nee, also
wenn er Russe wäre, dann wäre es nämlich eine alte russische Weise, aber.
Nee, das Ding ist, man hat untersucht natürlich irgendwie, dass das Erbgut von Özil, was noch übrig war, und hat, du kannst ja quasi die normale DNA oder die mitochondriale DNA untersuchen, und die mitochondriale DNA, die wird ja gemeinsam mit dem Y-Chromosom vererbt, also nur über die mutterliche Linie. Ja, und das heißt, du kannst quasi wirklich, wenn du wissen willst, also wenn du quasi eine mütterliche genetische Linie etablieren willst, dann kannst du eben die mitochondriale DNA untersuchen, weil die eben nur über die Frauen weitergegeben wird und nur sich sehr, sehr langsam verändert. Mhm. Und wie gesagt, man hat früher schon untersucht, eben normale DNA-Analysen, hat herausgefunden, dass, glaube ich, noch die Uni Innsbruck hat noch 19 lebende Verwandte von Ötzi gefunden. Ja, also nicht jetzt irgendwie
schon klar. Verwandt, aber halt schon klar. Also da kommt jetzt nicht gleich der Testamentsvollstrecker und überbringt ein
Paket. War jetzt nicht, dass da irgendwelche in Eishöhlen, in Alpen irgendwelche Leute gehockt sind oder sowas. Nee, sondern halt einfach Leute, die halt quasi direkte Nachfahren dieser genetischen Linie von Ötzi sind, also von Ötzis Vater in dem Fall, ja. Mhm. Und das Gleiche haben die jetzt auch probiert mit der mütterlichen, mit den mütterlichen Proben, und haben immer so, die haben gesagt, diese männliche hat sich über den kompletten Alpenraum ausgebreitet. Ja, also das war quasi halt einfach quasi überall. Bei der männlichen, bei der mütterlichen Linie, der ist ausgestorben. Also die gibt's anscheinend nicht mehr, die mütterliche Linie von Ötzi, nur noch die väterliche Linie.
Tja, der Arme. Mir fällt jetzt aber auch keine gute Pointe ein.
Ja, Ötzi ist halt nicht lustig. Weder als Mumie noch als DJ. Also da kommt kein Witz raus.
Okay, hier eine Pointe in der Meldung. Ein Tischler, das ist wirklich geil, ein Tischler hat sich eine neue Verhütungsmethode ausgedacht.
Aua, das klingt schon mal irgendwie...
Genau.
Klingt jetzt schon
ich weiß gar nicht, aus welchem Land er kommt. Sein Name ist Clemens Biemek. Vermutlich ist er Deutscher oder Österreicher oder Schweizer. Und zwar, Ende 90er Fort von Berlin. Okay, da kommt
also sich jeden Tag einen hobeln.
Der sich jeden Tag einen hobeln, macht nicht unbedingt Verhütung, weil, also weißt du, wie das funktioniert? Also wie
Verhütung?
Spermien ins Sperma kommen.
Wie aus den Hoden irgendwie
also du hast, rein. Genau, also du hast Hoden, Samenleiter, aus diesen Samenleitern kommt das dann in so eine, wie heißt das, in die Dingsbumsblase, das ist so eine kleine Blase, da wird das dann gesammelt. Diese ganze Samenflüssigkeit, also was man da so, also das Ejakulat besteht ja nicht ausschließlich aus Sperma, sondern ist ja ein komischer anderer Scheiß. Und die Hoden, die produzieren dann halt so Spermien, die wandern dann hoch in diese Blase, und von da aus wird das Zeug dann ejakuliert. So, und was du machst, wenn du zum Beispiel eine Vasektomie machst, also dich sterilisieren lässt als Mann, werden diese Samenleiter einfach durchtrennt. Mhm. So, und dann kommt halt kommen keine Spermien mehr in dieser Blase an. Du kannst aber weiter, das Ejakulat wird weiter gebildet. Da sind halt nur keine Spermien mehr drin. Also du kannst nicht eine Frau schwängern damit. Jetzt hat dieser Typ sich gedacht, das ist ja alles ganz toll, aber das ist halt eigentlich ein irreversibler Eingriff. Also es ist nicht wirklich irreversibel. Man kann das auch wieder
zusammen... Du kannst ja ein bisschen abklemmen oder irgendwie sowas.
Naja, man kann das halt wieder zusammennähen. Aber das ist halt ein sehr, sehr aufwendiger Eingriff, der nicht immer funktioniert und so. Ne? Also und das passiert halt, ich weiß gar nicht, wie da die Zahlen sind, gar nicht mal so wenig. Ich glaube irgendwie 20% oder so der Männer, die sich haben sterilisieren lassen, bereuen diese Entscheidung irgendwann später, weil sie doch nochmal Kinder haben wollen. Und jetzt hat der sich gedacht, dann bauen wir doch einfach ein Ventil ein. Und hat designt ein Ventil mit einem Schalter, das praktisch zwischen die Samenleiter, du hast zwei Stück davon, das zwischen die Samenleiter gesetzt wird. Warte mal, wie groß ist es? 7x11x18 mm aus irgendwie so einem Material, was auch für Implantate genommen wird oder so, damit du keine Abstoßungsreaktionen kriegst. Und das hat es gebaut und hat es sich in seinen seine Samenleiter einsetzen lassen. Und da ist obendrauf so ein Kippschalter. Das heißt, wenn er Kinder kriegen können will, grabbelt er sich so ein bisschen an den Eiern rum und macht Klick, und dann ist er fruchtbar. Und zeugungsfähig. Wenn er keine Lust dazu hat, macht er Klack, und dann ist er nicht mehr zeugungsfähig.
Hat das auch irgendwer irgendwann mal überprüft? Also wenn irgendwie Leute, die irgendwas designen, gibt's oft. Die designen dann irgendwie die tollsten Gebäudemaschinen,
sonst irgendwas. Sich, aber er an sich wird das überprüft haben. Was aus diesem Artikel nicht klar geworden ist, ist, dass wenn du so eine Sterilisation durchführen lässt, dann sagt dir halt der Urologe, das ist halt, du bist halt nicht ab dem Moment, wo die Samenleiter durchtrennt sind, steril, sondern du musst dann nach, was weiß ich, 4 Wochen und nochmal nach 3 Monaten oder sowas, wird nochmal eine Spermaprobe genommen und geguckt, ob da noch Spermien drin sind. Und was ich mir jetzt denke, ist, in dem Moment, wo er halt das Ventil auf Durchlass schaltet, also wieder Spermien da oben ankommen, sind die halt da drin und vermischen sich halt mit dem und dann schaltet er das ab. Und wenn jetzt der Urologe bei so einer Operation sagt, naja, nach 3 Monaten haben sie erst Sicherheit, dass keine Spermien mehr drin sind, dann müsste er jedes Mal, wenn er den Schalter auf Aus drückt, 3 Monate davon ausgehen, dass er immer noch zeugungsfähig ist. Zumindest mit einem Rest. Und das ist da irgendwie nicht so bei rumgekommen.
Also was mich interessierte, war eben wirklich, also ob das jetzt irgendwie, das waren da irgendwelche Mediziner an irgendeinem Punkt beteiligt, die das mal überprüft haben, die das Ganze geschaut haben, ob das irgendwie wirklich, ob das jetzt quasi, ob sie da einfach irgendwas in seine Samenleiter gebastelt hat, wo er jetzt dann irgendwie nächstes Jahr sterben wird dran, oder ob das irgendwie eine medizinische Prozedur ist, die tatsächlich auch anwendbar ist für alle.
Da
also, ob es halt irgendwie, das, was halt irgendwie normalerweise gemacht wird, wenn neue medizinische Therapien entwickelt werden.
Studien. Da arbeitet er wohl gerade dran, das irgendwie zu einer Studie durchzulassen, weil sowas kostet halt fürchterlich viel Geld. Er hat versucht, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, um 5 Millionen zu sammeln, um das Ding zur Marktreife zu bringen. Aber das hat offensichtlich nicht so ganz geklappt. In dem Artikel werden dann auch, also Berufsverband Deutscher Urologen sieht ein Problem mit Vernarbung an den Stellen, wo die Samenleiter an das Ventil angeschlossen sind. Viele Urologen stehen dem Ventil kritisch gegenüber.
Okay, so. Gut.
Aber viele interessant finde ich das schon. Ich finde das schon ganz lustig, wenn irgendwie so, ja, es ist so Tischler, weißt du? Hm. Ja, was machen wir denn? Nehmen wir ein Ventil rein. Das ist eigentlich eine ganz lustige Sache. Aber kann man ja vielleicht mal beobachten. Nur nach wie vor verstehe ich nicht, wie man schlagartig unfruchtbar sein soll, nur weil man das Ventil umgestellt hat.
Vielleicht hat er noch irgendwie ein bisschen radioaktives Zeugs drin, wo der Rest dann irgendwie sterilisiert wird oder sowas, eine Strahlenkanone gleich.
So ein Wasserenthärtungsgerät im Keller. So. Ja gut, die Ventile sind sehr klein, aber wir brauchen noch diese Dialysepumpe. Ja, naja gut.
Und 10 Gramm Plutonium.
Genau.
Hat James Bond eigentlich mal ein Kind gezeugt? Du bist doch ein James Bond-Experte.
James Bond hat meines Wissens kein Kind gezeugt.
Da muss er immer gut aufgepasst haben. Ja. Wahrscheinlich hat er sich auch irgendwas abklemmen lassen.
Das abschneiden.
Sich, ja. Nee, es gibt nämlich, das ist, wie gesagt, das habe ich extra noch rausgesucht, weil es dich vielleicht interessiert, weil ich bin jetzt nicht so der Mega-James-Bond-Fan, also ich habe zwar das meiste gesehen, aber auch nicht alles. Und ich glaube, den letzten zwei oder sowas auch nicht gesehen. Aber du schaust ja angeblich viel James Bond.
Ja.
Und kennst dich aus.
Und ob ich mich jetzt auskenne, weiß ich nicht, aber ich mag das gern.
Gibt es jetzt Projekt eines Medienwissenschaftlers, eines britischen Medienwissenschaftlers, der aber auch in Österreich arbeitet, weswegen dieses Projekt vom österreichischen Fonds zur wissenschaftlichen Förderung finanziert worden ist. Der hat untersucht, wie sich das Bild von James Bond im Laufe der Jahrzehnte anhand der jeweiligen politischen Lage verändert hat. Mhm. Ja, also hat irgendwie gemeint, irgendwie so, dass das so angefangen hat, also nicht jetzt noch mit den Filmen, sondern eben auch mit nicht nur mit James Bond, sondern eben auch mit anderen Spionengeschichten und eben auch mit den Büchern und nicht nur den Filmen. Und hat eben gesagt, so vor dem Ersten Weltkrieg waren halt die Spione eher so Gentlemen aus der oberen Gesellschaftsschicht, ja, die halt eher noch so ein bisschen Amateure waren und nicht jetzt so professionell ausgebildet.
Ja, das war der Graf von und zu, der ohnehin schon in Tripolis weilte, der dann auch noch das Deutsche Reich informiert hat und so. Ja.
Genau, also das Deutsche Reich war quasi damals der Hauptgegner immer in den Geschichten vom Ersten Weltkrieg und hat das britische Empire war auch noch aktiv, das gerettet werden musste. Dann kam dann irgendwann mal der Kalte Krieg, da ist dann wieder anders gemeint, hat er gemeint, dass da eben die Spione quasi viel, viel realistischer und zynischer auch geworden sind und dass halt da irgendwie so, da ging es halt dann eher um ja, ein bisschen so halt, ja, halt, waren halt auch das nicht mehr Deutschland der Hauptgegner, sondern eben dieser Kalte Krieg,
Ostblock-Konflikt,
genau. Und dann ging es halt mittlerweile, sind wir eher wieder bei was ich halt so Angst vor Invasion, Loyalität, Patriotismus und so weiter, Terrorismus. Also da geht es wieder weg von den großen Empire, also britisches Empire oder Osten gegen Westen, sondern eher halt wirklich, wo du halt dann du selbst irgendwie das individuell quasi halt die Massen, die Terrorismus und alles, die dann irgendwie das Land kaputt machen. Also ich habe das jetzt noch eine kurze Meldung, aber das Buch dazu ist jetzt erscheint, glaube ich, demnächst am 23. Februar, heißt irgendwie Historical Dictionary of British Spy Fiction. und ist, soweit ich weiß, nur auf Englisch erhältlich, aber wenn es irgendwie ein österreichisches FWF-Projekt ist, vielleicht gibt es immer noch eine deutschsprachige Publikation. Aber wie gesagt, 528 Seiten, vielleicht ist das was, was dir Spaß macht.
Ja.
Kostet auch noch $125.
Ach, das geht ja noch. Tue ich auf eine Wunschliste. Vielleicht schenkt es mir irgendjemand, der genug Geld hat.
Der Typ heißt übrigens Alan Burton, was auch entweder so klingt wie ein Spion oder halt irgendwie ein Autor von Spionromanen.
Ich habe jetzt noch was für die Frauen mitgebracht, weil wir eben bei Männerverhütung waren. Es gibt auch noch was, was Frauen mit ihrer Vagina anstellen können. Und zwar scheint es einen neuen Trend zu geben.
Die können was machen damit.
Ja, die können damit was machen. Das ist unglaublich. In Bangkok habe ich mal welche gesehen, die damit Tischtennisbälle ins Publikum geschossen haben.
Okay.
Das nannte sich Live-Action-Pussy-Show. So okay. Absurde Erlebnisse, die man in fremden Ländern mal hat. Sowas Ähnliches scheint ein neuer Trend zu werden. Und zwar gibt es in den USA eine Firma, die kleine Kugeln, mit Kräutern gefüllte so Stoffkugeln vertreibt, die Frauen sich in die Vagina einführen können zur Entgiftung.
Ja, okay. Wie kam denn das Gift da rein?
Detox. Ne, ist doch Detox. Der Körper ist voller Gift. Ja? Und ich meine, also die Vagina ist das Böse schlechthin. Die muss doch so von Gift nur so überquellen. Ich habe keine Ahnung. Ich fand das nur total lustig. So, ja, hier, schieb dir das mal rein. Das entgiftet. Das ist halt so, passt vielleicht zum Scheiß der Woche.
Ja.
Detox. Okay, Detox ist halt sowieso Scheiß der Woche. Eigentlich
das sowieso, immer. Ja.
Ja. Ich mache morgens immer Detox und dann riecht es im Bad immer ein bisschen komisch. Ja, das wollte ich nur kurz eingeschoben haben. Mehr weiß ich auch nicht.
Dann schieb dir vom Detoxen halt Kräuterdinger in die Öffnungen, die du zur Verfügung hast, dann riecht es auch besser.
Wenn ich mir sowas in den Hintern schiebe, müsste ich doch eigentlich auch Darmkrebs vorbeugen können, ne?
Mindestens. Mindestens.
Jetzt fällt mir gerade gar nichts ein. Rette mich,
erzähl was Neues. Dann reden wir über das Wow-Signal.
Ah, das Wow-Signal.
Ja.
Das ist dieses...
Neuigkeiten.
Ach, erklär du nochmal, ich kann das eh nicht so gut erklären.
Also, das Wow-Signal ist ein Radiosignal, das am 15. August 1977 im Rahmen des SETI-Projekts an der Ohio State University empfangen wurde. Also das SETI werden die meisten kennen. Man nimmt halt ein Radioteleskop, guckt damit den Himmel und schaut nach, ob irgendwas kommt. Und natürlich kommt jede Menge, weil so gut wie alle Himmelskörper Radiosignale oder Radiosignale ist nicht jetzt im Sinne von Radioprogramm, sondern Radiowellen ausstrahlen, ja, weil das ganz normale elektromagnetische Strahlung ist, ganz normales Licht, nur halt mit einer Wellenlänge zu groß für unser Auge, dass wir es nicht sehen können. Aber Radioteleskope können es sehen und damals eben so 60er, 70er Jahre, wo der ganze SETI-Kram angefangen hat, waren wir das erste Mal in der Lage, Radiosignale auszuschicken, die stark genug waren, um andere Sterne theoretisch erreichen zu können. Deswegen haben wir uns gedacht, hey, wenn es anderswo welche gibt, vielleicht machen die das auch. Also horchen wir mal. Natürlich, mittlerweile ist die Welt anders geworden. Also mittlerweile, wenn wir von Kommunikation reden, denken wir eher selten an Radio, sondern da geht es halt irgendwie alles irgendwie, halt irgendwie, mittlerweile wird auch kaum mehr irgendwie das ganze Radio, geht ja auch noch irgendwie digital über welche Kabel und so weiter. Also ist das eben wieder eine andere Sache. Aber damals war eben Radiokommunikation noch wichtig und man hat eben gehorcht. Das Ding ist, es ist extrem unwahrscheinlich, dass man sowas findet, weil es gibt wahnsinnig viele Frequenzen, auf denen du hören kannst. Es gibt wahnsinnig viel Platz am Himmel, wo du dein Teleskop hinrichten kannst. Du musst dann im richtigen Moment, zur richtigen Zeit, auf der richtigen Frequenz horchen, um irgendwas vielleicht zu entdecken. Und dann kannst du auch nicht absolut sicher sein, ob das jetzt irgendwie künstlich ist oder nicht. Mhm. Das heißt, man hat es halt gemacht, aber sich jetzt nicht wahnsinnig viel davon versprochen. Du bei mir noch nicht. Und man hat eben in dem Fall, hat man eben das... gefunden und zwar in Richtung des Sternbilds Schütze und hat da ein Signal empfangen. Das Signal ist auf der Frequenz, diese berühmte Wasserstofffrequenz, die immer als ideale Frequenz für Kommunikation gilt, weil Wasserstoff ist eben sehr häufig im Universum und es gibt eben eine so der sogenannte Hyperfeinstrukturübergang des neutralen Wasserstoffs, was im Prinzip vereinfacht heißt, du hast ein Wasserstoffatom, das kann verschiedene Energienzustände haben und wenn das von einem Zustand zum anderen wechselt, wird dabei Strahlung abgegeben und diese Strahlung wird eben bei einer Frequenz von 1420 irgendwas Megahertz abgegeben. 1420,405 Megahertz. Das ist eben dieser Wasserstoff. Und man sagt eben immer, wenn wir irgendwas ausschicken, dann schicken wir es auf diese Frequenz aus, weil das ist eben so eine natürliche Frequenz, die man sich quasi einigen kann, die quasi eine natürliche Grundlage hat, weil sonst, ich könnte sie einfach irgendwo schicken, aber wenn wir es quasi, das ist halt irgendwie so, hat eine wissenschaftliche Grundlage, das zu machen. Wir haben gesagt, man hat eben ein Signal sehr in der Nähe dieser Frequenz gefunden und ein Signal, das extrem stark war und also quasi extrem schmalbandig. Ja, also es kam wirklich nicht jetzt so rauschen, sondern wirklich bumm, Signal weg. Und kann sich das anschauen, also es gab jetzt irgendwie, man hat das damals noch irgendwie, das schaut super aus. Also
in den 70er Jahren. Endlospapier ausgedruckt.
Naja, nicht das, das ist noch ganz anders. Du hast ja quasi nicht mal irgendwie so grafische Darstellung gehabt, sondern du hast dann wirklich im Prinzip ist, ich weiß gar nicht, was für ein System das war, so das Signal. Signal heißt 6EQUJ5, ja, weil die Signalstärke dann eben mit Zahlen und Buchstaben ist. Ja. Also die Ziffern irgendwie 1 bis 9 haben halt aufsteigende Signalstärke und dann, wenn du quasi über 10 kommst, dann musst du irgendwie Buchstaben nehmen. Ja. Das heißt, das Signal hat angefangen, zuerst war nix, dann war 6 und dann war schon E. Also da warst du schon mal irgendwie Dings. Dann war Q, also noch weiter, dann war U, dann J, 5 und dann war wieder nix. Mhm. Also wirklich extrem, also das ist extrem starkes, schmalbandiges Signal, was im Prinzip halt ungefähr genauso ausschaut wie das, was man sich irgendwie erwarten würde von dem künstlichen Signal. Und das hat dem Jerry Eamon, hieß das, der Astrophysiker, der das aufgezeichnet hat, hat ihn also beeindruckt, dass er das auf diesen Ausdruck, eben diese Buchstaben oder diese Zeichenfolge 6EQUJ5, was er eingeriegelt hat und Wow daneben geschrieben hat, weswegen er es den Namen Wow-Signal bekommen hat. Und man hat natürlich probiert herauszufinden, was ist das? Ja, also es kann natürlich sein, dass da vielleicht irgendwie gerade ein Satellit drüber geflogen ist oder keine Ahnung, irgendwie ein Flugzeug oder sonst irgendwas von der Erde. Das konnte man relativ leicht ausschließen. Man konnte halt auch ausschließen, dass das irgendwie ein anderes bekanntes Himmelskörper ist, der sowas macht. Ja, also es gab jede Menge Möglichkeiten, die man ausschließen konnte und keine, die man
einschließen konnte.
Bestätigen konnte, ja. Das heißt, es war eins der wenigen, wir haben ja schon letztens mal drüber diskutiert, wo es um diese komische Dyson-Sphäre, Mega-Zivilisation ging, wo halt da irgendwie, da ist was, das verstehen wir nicht, also Aliens, ja.
Muss
ja. Dieses typische, dieses Signal. Aber dieses Wow-Signal war wirklich eins der wenigen Phänomene in der Astronomie, in der Physik, wo Aliens immer noch als eine vernünftige Erklärung übrig war. Ja, also nicht jetzt irgendwie einfach so, weil wir Aliens haben wollen, sondern weil von allen möglichen Erklärungen, die übrig geblieben ist, fast nichts übrig geblieben ist, bis eben, und Aliens halt immer noch eine der plausibleren Erklärungen waren. Also es kann wirklich sein, dass wir haben ja auch damals in den 60er Jahren so Signale ausgeschickt. Das war halt im Prinzip, haben wir halt auch immer ein Signal losgeschickt und dann war es weg und dann haben wir aufgehört. Weil normalerweise kannst du sagen, okay, wenn das wirklich ein Signal ist, warum kommt das nicht immer wieder? Weil es kam nicht immer wieder. Wir haben es auch nicht gemacht, ja. Wir haben das Signal losgeschickt und dann haben wir gedacht, nee, lassen wir bleiben. Machen wir nichts mehr. Mhm. Also, wenn du das halt quasi, wenn du halt nicht verstehst, was das Signal ist, dann hast du wirklich genau das. Einmal ein Signal und dann nie wieder was, ja. Und also, das, wie gesagt, ist, Aliens war eben immer halt noch im Rahmen dessen, was man als mögliche Erklärung da betrachten kann. Bis jetzt, also das ist jetzt, ich habe es auch noch nicht wirklich exakt überlegt, inwieweit das jetzt das, den Status quo ändert, aber es haben jetzt vor kurzem haben zwei Wissenschaftler aus den USA, wo ich mir auch nicht sicher bin, inwieweit das jetzt Wissenschaftler sind. Der eine ist vom St. Petersburg College, der andere vom The Explorers Club. Also das also zumindest haben sie es irgendwie in der Schriftenreihe der Washington Academy of Science veröffentlicht, was vermutlich auch nicht unbedingt jetzt so, dass das Mega-Journal ist, wahrscheinlich irgendwie auch nicht unbedingt eins, wo da Peer-Review stattfindet. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Arbeit, die haben eben gezeigt, dass es an dem Tag, zu der Zeit, wo das Signal empfangen wurde, dass da zwei Kometen am Himmel waren, und zwar die Kometen Christensen und Gibbs, die erst 2006 und 2008, glaube ich, entdeckt worden sind. Ja, also von denen wusste man damals doch nichts, aber man kann natürlich ausrechnen, wo die früher waren. Und man hat eben gezeigt, dass die zu der Zeit, 77, eben genau im Prinzip in der Richtung im Himmel waren, wo dieses Signal herkam. Und vor allem, was man auch weiß, ist, dass um so Kometen rundherum meistens große Wolken aus Wasserstoff zu finden sind. Ja, weil das Gas da halt irgendwie aus, der ist dann auch irgendwie, da hast du halt jede Menge Wasserstoff und der macht dann natürlich auch diesen Übergang, ja. Und erzeugt eben genau diese elektromagnetische Strahlung. Und die man auf dieser Wasserstofffrequenz, weil es eben Wasserstoff ist, ja. Also die Arbeit ist recht kurz. Im Wesentlichen haben sie nur gezeigt, dass eben diese beiden Kometen damals eben da waren, in der Richtung, dass da eben die Menge an Wasserstoff im Prinzip ausreichen würde, um so ein Signal zu erzeugen. Und dass, weil die halt es zwei Kometen sind, die sich auf unterschiedlichen Bahnen bewegen, die dann eben später, als wir dann eben halt nochmal hingeschaut waren, eben nicht mehr beide da waren. Also das ist jetzt, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr kurze Arbeit.
Aber wie machen diese Kometen dann dieses Signal?
Naja, du hast, Wasserstoff macht das Signal immer, ja?
Ja.
Also das ist halt irgendwie, drum ist es diese Wasserstofffrequenz, ja? Also wenn du jede Menge Wasserstoff hast, hast du da auch immer Atome drin, die halt gerade von einer Energie zu schon einem anderen wechseln und diese Strahlung abgeben. Und das Teleskop, wie gesagt, das schaut halt dahin, 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 dahin. Und wenn da jetzt quasi gerade die Kometen durchziehen, durch das Sichtfeld des Teleskops quasi, dann kriegst du halt da einmal ein Signal und dann ist wieder weg.
Ah, okay, jetzt habe ich's. Okay, ja.
Also wie gesagt, was da jetzt genau rauskommt.
Ich finde das ziemlich unromantisch jetzt, ehrlich gesagt.
Ja. So ist das Universum halt.
So ist das, die Wissenschaft, die macht immer die Romantik kaputt.
Ist nicht dazu da, um dich persönlich zu bespaßen. Außerdem, wie gesagt, die berühmte Ode an die Rose von Feynman, kennst du ja.
Ich glaube ja, ne, dass man dann in der Schönheit noch mehr Schönheit findet.
Ganz genau, ja.
Kommen wir zu etwas völlig anderem, und zwar zu kleinen Kindern. Mhm. Es gibt, hast du Kinder? Nee. Es gibt so Kinderspielzeug, vor allem Babyspielzeug, das irgendwie Geräusche macht, so es Kinderlaptops. Gibt ganz viel
Spielzeug, das Geräusche macht, ja.
Also Kinderlaptops und all so ein Zeugs, ne? Und das wird halt gerne mal verkauft als dem Spracherwerb förderlich. Jetzt haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, dass das dem Spracherwerb gar nicht so förderlich ist wie herkömmliches Spielzeug. Also einfaches Spielzeug, das keine Geräusche macht und dass das Kind nicht, ich sag mal, ja, die volle Aufmerksamkeit des Kindes auf dieses Spielzeug lenkt, sondern einfaches Spielzeug, das halt dazu führt, dass die Eltern mit dem Kind auch interagieren und kommunizieren. Das heißt, für den Spracherwerb von Kleinkindern ist es besser, ihnen kein elektrisches Spielzeug zu geben, sondern ihnen herkömmliches Spielzeug zu geben. Nicht, weil das Spielzeug so böse ist, sondern weil das Spielzeug bei den Eltern ein bestimmtes Verhalten induziert. Nämlich, spielt das Kind mit dem elektrischen Spielzeug, beschränkt sich die Kommunikation der Eltern mit dem Kind auf solche Sachen wie, hör mal auf damit, leg das weg, mach das leiser. Spielen sie mit normalem Spielzeug, ist die Kommunikation mit dem Kind elaborierter. Also das heißt, die Eltern reden mehr mit dem Kind und reden auch sinnvolleres Zeug mit dem Kind, sodass das Kind viel besser Sprache lernen kann. Finde ich schön. Ja. Also ein guter Grund für Holzspielzeug. Da muss man gar nicht mit so einem Bio-Ding kommen, sondern reicht auch.
Ja, oder man kann auch doch einfach gemeinsam mit dem Kind den Krempel spielen. Muss nicht immer sagen, mach das aus,
sondern. Ja, aber wenn das halt so ein Kinderlaptop ist, auf dem das Kind dann so rumhackt die ganze Zeit, was willst du da mit dem groß spielen?
Ne? Ja, einen ordentlichen Laptop kaufen, wo man vernünftige Spiele spielen kann.
Ja, oder so, genau. Aber da flimmert dann was. Ich finde, Kinder sollten nichts ausgesetzt werden, das flimmert. Das merke ich gerade. Also, wenn ich einfach nur da sitze und was im iPhone lese, wie alleine der Umstand, dass da ein flimmerndes Display, also ein leuchtendes Display ist, die Aufmerksamkeit der Kinder komplett vereinnahmt. Das habe ich noch nicht. Das ist wirklich, das erschüttert mich jedes Mal.
Das ist so wie früher, wir gucken nicht Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Ja, wir gucken abends gibt es halt immer einen Film gucken, ne, so halbe Stunde vorm zu Bett gehen irgendwie, so Robby Tobby und das Flievertüt oder sowas. Wenn die Kinder da sitzen und Fernsehen gucken, sind die praktisch unansprechbar. Das ist völlig irre. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so heftig ist. Und ich kann jetzt auch verstehen, warum Eltern so gerne ihre Kinder vor der Glotze parken, weil die sind dann still, stundenlang.
Ja, es kommt dran. Ich meine, es gibt auch Kinder, die halt irgendwie generell mit Kindern halt konzentrieren und beschäftigt sind sie still. Also es muss nicht jedes Kind, das spielt, irgendwie schreiend rumlaufen. Also ich habe ja schon erlebt, dass Kinder ein Puzzle gelegt haben und still waren dabei. Oder dass Kinder halt irgendwie sie mit anderen gespielt haben und dann halt wirklich extrem konzentriert darauf waren und sich nicht irgendwie gemacht haben.
Sie sind halt ansprechbar. Wenn du reinkommst und sagst, guten Tag, dann sagen die halt guten Tag.
Nicht immer.
Wenn die Glotze läuft, erlebe ich das sehr oft, dass sie das nicht mitkriegen.
Echt krass. Hast du nicht gut, brauchst du bessere Spiele.
Genau.
Ich kenne bessere
Kinder.
Ich kenne auch Spiele, wo die halt dann nicht ansprechbar waren. Mhm. Aber machen wir, was habe ich denn jetzt noch? Was habe ich denn noch für Meldungen? Ich habe noch, ich mache erstmal, vielleicht nehme ich die. Nee. Ich mache noch Werbung. Ganz kurz.
Bitte.
Ist gerade 21. Januar habe ich Vortrag in Frankfurt. Wer kommen will, geht um Aliens. 21. Januar 1930, Saalbau Bornheim. Und morgen, das kann ich erzählen, morgen oder heute oder je nachdem, ist es schon vorbei, bin ich eingeladen von der Wissenschaftsjournalismus-Studiengang in Dortmund, wo mich Wissenschaftsjournalisten irgendwie das soll ich in den Vordergrund halten über Wissenschaft im Blog oder Wissensvermittlung. Es gibt irgendwie verschiedene Arten der Wissensvermittlung und ich soll denen was über das Blog erzählen. Und
dass die immer noch glauben, dass Blog irgendwie was Exotisches anderes wäre.
Ja, wie auch immer. Also das werde ich Ihnen schon erzählen dann. Aber wie gesagt, das ist am 18., also vermutlich 18.01. um 16.15 Uhr, also je nachdem, ob das dann noch von der Ausstrahlung der Podcast-Folge her passt oder nicht. Im Otto-Hahn-Straße 2 in Dortmund, falls es noch jemand Platz hat. Aber was ich eigentlich machen wollte, das ist heute Morgen mir aufgefallen, aber das ist, was mir schon länger aufgefallen ist, dass Journalisten immer telefonieren wollen.
Katastrophale Angewohnheit, kenne ich.
Ich bin ja schon oft genug seit Jahren immer wieder mal für Interviews irgendwie, wo Leute wollen halt irgendwas wissen von mir. Und da können wir uns immer kurz mal anrufen. Genau. Und meistens sage ich dann, nee, weil ich bin gerade irgendwo. Ich bin halt gerade irgendwie unterwegs im Ausland. Ich bin jetzt gerade im Zug oder sonst was. Dann geht's so, ja, na, wie wär's denn an dem oder dem Tag? Ja, na, weiß ich nicht. Muss mal gucken.
Formulier deine Fragen per Mail und schick sie mir, mein Gott.
Da haben wir das oft genug gehabt, dass ich wirklich irgendwie das wieder über Tage hinweg geschrieben haben, um einen Termin auszumachen. Ja. Zum Telefonieren in der Zeit hätten wir das schon längst 100 Mal per schriftlich erledigt. Oder oft kommt es auch vor, es ist mir auch vor ein paar Tagen passiert, dass da ruft mich auch einer an, hat, ja, na, er schreibt einen Artikel über dieses und jenes. Und er hat da von mir einen Artikel in meinem Blog dazu gesehen und würde mich jetzt gerne fragen, weil er noch ein paar Zitate braucht. Ja, ist okay, können wir machen. Und im Wesentlichen hat er mich exakt das gefragt, was im Artikel stand und ich habe irgendwie das wiederholt, was in meinem Artikel stand. Da hätte man nicht telefonieren müssen. Da hätte ich einfach irgendwie aus dem Blogartikel das Zitat rausholen können.
Das ist auch also was mich auch unglaublich aufregt. Immer wenn ich mit Journalisten zu tun habe, wollen die telefonieren und ich verstehe nicht, warum. Ich habe da nur Verschwörungstheorien also als Antwort. Nee, eine noch Zeitdruck. Aber das Problem ist halt, dass funktioniert halt auch nicht, weil oft genug, wenn ich mit Journalisten zu tun hatte, die telefonieren wollten, war halt nicht wirklich Zeitdruck dahinter. Ich habe keine Ahnung, meine Verschwörungstheorie ist, die wollen keine schriftlichen Aufzeichnungen, damit sie hinterher behaupten können, ich hätte was gesagt, was ich nicht gesagt habe.
Mein Artikel, der steht irgendwie seit heute Morgen in meinem Blog und es gab schon ein paar Antworten dazu und die sagen halt dann, meistens geht's halt, wie gesagt, im Zeitdruck, weil es irgendwie anscheinend einfacher ist, das in einem Rutsch dann irgendwie zu erledigen, schreibt hier eine, wo ich auch sage irgendwie, kommt immer drauf an, was einfach ist, wenn wir 5 Tage diskutieren, bis wir einen Termin haben, ist es einfacher, wir machen das per E-Mail. Und andere sagen, dass dann die Antworten am Telefon quasi ehrlicher, natürlicher sind, als wenn sie irgendwie schriftlich sind. Was auch sein kann. Aber was ich mal frage, ich bin ja nicht nur auf der, wie soll man das formulieren, auf der empfangenden Seite von Journalismus. Ich schreibe halt auch mal einen Artikel für Zeitschriften und das mache ich dann eben auch auf journalistische Art und Weise. Das ist mein Blog, wo ich halt meistens Dinge schreibe, aber ich schreibe oft für Magazine und da interviewe ich natürlich auch Leute. Und ich mache das nicht immer so, dass ich denen schriftlich, wir telefonieren zwar auch ab und zu, aber ich mache das Interview selbst läuft dann quasi wirklich schriftlich, weil erstmal kann ich mir in Ruhe die Fragen überlegen, mein Interviewpartner kann sich in Ruhe die Antworten überlegen, kann die beantworten, wenn es ihm gerade passt. Fühlt sich nicht gedrängt
und kann dann. Ich empfinde dieses zum Telefonieren genötigt werden, auch wirklich als Nötigung. Ich empfinde das als äußerst unhöflich.
Ja, und vor allem, wie gesagt, ich habe als Journalist auch die Sicherheit, dass ich eben genau das schreibe, was die Person gesagt oder in dem Fall geschrieben hat und auch nicht, was ich etwas falsch verstanden habe oder sonst irgendwas. Ja,
aber genau daher kommt Verschwörungstheorie,
dass die ansonsten, das
eigentlich gar nicht wollen.
Ja. Aber wie gesagt, ansonsten muss ich dann wieder, es kann gut sein. Aber wie gesagt, das ist quasi für mich eben als Journalist, ich fühle mich halt besser, wenn ich das schriftlich habe, was der mir gesagt hat, weil dann weiß ich, okay, das ist da aufgeschrieben worden. Und das kann ich jetzt genau so zitieren, weil der oder die hat das so hingeschrieben.
Genauso geht es mir auch.
Aber wie gesagt, das war halt irgendwie heute Morgen, weil ich gerade hatte ich kurz irgendwie noch vor einem Termin ein bisschen Zeit und habe gedacht, jetzt schreibe ich es mal ins Blog und schaue, was da rauskommt. Ansonsten frage ich die morgen in Dortmund. Da sind ja alle Journalisten dort.
Stimmt.
Wie können wir das erklären?
Also das ist tatsächlich was mich auch immer verblüfft. Können wir mal kurz telefonieren? Nee, können wir nicht. Schreib's auf, schick mir eine Mail. Ja, aus den Gründen, aus denen du sagst. Und ich habe es nie verstanden. Wirklich nicht. Naja. Wir haben schon wieder einen multiresistenten Erreger in Deutschland. Der ist neu und ist gegen mindestens 2 Reserveantibiotika resistent. Jetzt gucke ich gerade, wie er heißt. Es sind die sogenannten, EBSL hatten wir schon. Vor allen Dingen heißt der nicht EBSL, sondern ESBL. Verdammt, wo ist er denn? Ich finde jetzt gerade
Kleid hat genau, multiresistente Erreger verloren.
Genau, ich habe einen multiresistenten Erreger. Ah, da ist er. Nein, es ist ein Erreger, in dem es ein Gen mit dem Namen MCR1. Dieser Erreger ist halt gegen auch unsere, also wir haben ja unsere Standardantibiotika, mit denen wir auf Keime schießen, und wenn die nicht helfen, dann haben wir so Reserveantibiotika, die nirgendwo sonst eingesetzt werden, nicht in Standardbehandlung, nicht in Tiermast und sowas, in der Hoffnung, dass die dann wenigstens noch wirken. Und im Winter, also letztes Jahr im Winter, im November, haben chinesische Forscher diesen Erreger entdeckt, und zwar im Menschen. Der ist mittlerweile irgendwo auch in Deutschland nachgewiesen worden und ist woher gekommen? Von der Massentierhaltung. So. Ja. Und ich finde, da könnte ich mich wirklich, ich könnte mich schwarz ärgern darüber. Ich verstehe wirklich nicht, wie wir angesichts des Vorhandenseins multiresistenter Erreger und des Auslaufens der Antibiotikamenge, die wir auf unsere Erreger werfen können, wie wir angesichts dessen überhaupt noch Massentierhaltung unter Einsatz von Antibiotika überhaupt akzeptieren können als Gesellschaft. Warum tun wir uns das an? Es ist mir unbegreiflich.
Ja.
Es ist mir wirklich absolut unbegreiflich, warum diese ganzen Massentierhaltungsleute, die verantwortlich, warum die nicht eine Ansage kriegen von der Bundesregierung, ab morgen keine Antibiotika mehr, sonst geht ihr in den Knast. Ganz einfach. Das ist völlig simpel. Man muss da nur ein Gesetz durchbringen. Ich kann nicht nachvollziehen.
Ja, dann kommt die Schweinelobby aus Bayern.
Die Schweinelobby soll die Fresse halten. Die vergiften uns nicht nur. Ja, die vergiften uns nicht nur, die bringen uns um.
Ja, wenn alle Lobbyisten, die irgendwas zu tun haben, mit denen uns vergiften würden, die Fresse halten,
ja,
würden,
stimmt,
das ist ja nicht der Einzige.
Dann könnten unsere Politiker endlich Politik machen. Das wäre auch nicht schlecht. Mhm. Nein, aber es ist mir wirklich absolut rätselhaft, dass sowas nicht, dass das nicht in unseren Parlamenten diskutiert wird. Also wir hatten jetzt gerade ja wieder diese Demo hier in Berlin, diese für Bio-Lebensmittel oder gegen industriell hergestellte Lebensmittel. Da kommen natürlich ein paar 10.000 Leute, aber das reicht doch vorne und hinten nicht. Und das muss doch wirklich auch dem Dümmsten, abgesehen natürlich von Impfspinnern, aber dem Dümmsten klar sein, dass wir da ein Riesenproblem am Horizont haben, dem wir möglicherweise nicht gewachsen sind. Und das uns einfach mal die halbe Population wegraffen wird.
Es ist ja beim Klimawandel das Gleiche. Das ist auch ein Riesenproblem, und das vor uns liegt, ganz klar und deutlich, wo man auch sich damit beschäftigen könnte, Dinge tun könnte. Unter anderem, wenn Massentierhaltung spielt ja genauso eine Rolle. Ja, aber das sind alles Themen. Ja,
Probleme sind da. Das mit dem Klimawandel, das kriege ich noch, das kann ich noch verstehen. Ja? Weil wir sind in der Lage, uns gegen die Folgen des Klimawandels hinreichend zu schützen. Außer vielleicht die Flüchtlingsströme, das werden wir jetzt sehen in den nächsten Jahrzehnten. Aber wir sind nicht in der Lage, uns gegen multiresistente Erreger ausreichend zu schützen.
Ja, die Elite hat ihre geheimen Antibiotika eben in den geheimen Bunkern.
eben auch die nicht. Und das ist mir, ich kapiere das nicht. Selbst die Reichen werden davon betroffen sein. Die Pest hat vor niemandem Halt gemacht. Und das, ich bin fassungslos, wenn ich mir sowas,
Dann reden wir zum Abschluss über Schokomilch.
Warum?
Weil ich habe noch drei Meldungen gehabt, ich hatte noch einen
Gerücht. An Schokomilch erkennt man ja, ob jemand eine Zeitreise gemacht hat, ne? War das Doctor Who? Nee,
war das? Warte mal, Schokomilch, ich erinnere mich.
War das Star Wars? Nee.
Nein,
Star
es war, Man in Black war es.
Man in Black.
Man in Black 3.
Das stimmt, Man in Black 3, ja genau.
Schokomilch. Ja, also ich hatte noch was über Planetenentstehung, was ein Gerücht und Schokomilch, und habe gedacht, das ist irgendwie, ich das als letzte Meldung, weil dann.
Achso, ich habe noch was mit Viren, aber immer her damit.
Ja, dann machen wir die Schokomilch. Es gibt das ist eine schöne, auch ein aktueller Artikel. Schokomilchforschung an der Universität Maryland.
Ja.
Die haben herausgefunden, dass Pressemitteilung, dass nämlich die Schokomilch von Fifth Quarter Fresh, und zwar nur diese Schokomilch von Fifth Quarter Fresh, dass die kognitiven und motorischen Fähigkeiten von
Highschool-Schülern
und Athleten, also Sportlern halt fördert. Ja? Also da haben Wissenschaftler Schokomilch untersucht und herausgefunden, dass die halt irgendwie besser sind, irgendwie, wenn die irgendwie die Bad Tests irgendwie im Schulunterricht schneiden sie besser ab.
Ist da irgendwie mehr Glukose drin oder
so? Na, concussion related, also halt alles wie im Sport. Nein, das geht nicht. Es geht quasi nicht um die Studie an sich, warum das so ist, sondern das Problem ist, also erstmal war die Studie schleißig, ja, also gab halt irgendwie keine Vergleichsgruppen und so weiter, das ist einfach eine schleißige Studie. Und dann, die haben halt tatsächlich nur dieses Fifth Quarter Fresh getestet und sonst nix. haben ihre Studien nicht publiziert, bevor die Pressemitteilung rausgekommen ist. Und dann tatsächlich, also das Schöne ist, also was es eigentlich geht, ist, dass Fifth Quarter Fresh Chocolate Milk eben auch, ist eine Firma aus Maryland und unter anderem Teil des Maryland Industrial Partnership Programs ist mit der Universität und halt 10% dieser Studie finanziert hat.
Ja.
Ja, also das ist, wie gesagt, ich meine, es ist jetzt kein Riesenskandal oder sonst irgendwas.
Ja, aber kommt Grund ständig, genug, über Drittmittel nachzudenken.
Ja, ne? Das ist halt wie so ein Fall, wo man ein bisschen, also der hat gemeint, dass halt irgendwie dass die Wissenschaftler da jetzt nicht irgendwie von sich aus gesagt haben, hey, wir testen jetzt diese tolle Schokomilch und schauen, was da rauskommt, ja, sondern dass halt, ja, vermutlich die Tatsache, dass da halt irgendwie die Studie von dieser Firma gesponsert wird, dazu geführt hat, dass man dann irgendwie so eine Studie rauskommt. Ich meine, das war auch eine beschissene Studie, wahrscheinlich hätte man bei einer seriösen Studie im nächsten entsprechendes rausbekommen. Aber das ist halt was durchaus...
Vielleicht hätte man eine seriöse Studie auch dahin bürsten können, dass trotzdem dieses Ergebnis rauskommt. Ja.
Das also das hat man letztes Jahr bei dieser Schokoladenstudie gesehen, diesen absichtlichen Fake oder eben gerade nicht Fake. Aber sowas gibt's halt wahnsinnig oft, dass halt irgendwelche haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass halt irgendwelche Firmen sich irgendwelche Unis herantreten und sagen, ja, wir hätten jetzt gern irgendwie eine Formel, wo rauskommt, dass unsere BHs das schönste Dekolleté machen, und dann steht irgendwie hier, Wissenschaftler der Uni so und so haben herausgefunden, wie das perfekte Dekolleté aussieht.
Das ist nun was sogar solche Leute wie du und ich, vor allen Dingen auch ich, also ich bin ja kein Wissenschaftler und habe diese Denkweise vielleicht gar nicht so sehr verinnerlicht wie du, aber bei solchen Dekolleté-Sachen, da sehe ich das ja auch. Also selbst ich merke, dass da irgendwie was dran stinkt. Viel interessanter ist ja, wenn du in unseren bundesdeutschen Wissenschaftsbetrieb guckst, das passt gerade ganz gut, weil ein Freund von mir in dem arbeitet, beziehungsweise gearbeitet hat, und du guckst dir diese großen Forschungseinrichtungen an, ne? Also Leibniz, Leibniz, Planck, Helmholtz und Fraunhofer. Und der hat bei Fraunhofer gearbeitet, weil er dachte, er könne da Wissenschaft betreiben, er könne da Forschung betreiben. Jetzt ist die Fraunhofer-Gesellschaft aber so, dass sie sehr stark abhängig von Drittmitteln sind. Ich weiß gar nicht, in welchem Maße. Ich glaube, lass mich nicht lügen, ich glaube, überwiegend sogar von Drittmitteln abhängig sind oder sowas. Und darum Kooperationen mit der Industrie eingehen. Mhm. Das heißt, Fraunhofer forscht vornehmlich an Dingen, die sich hinterher industriell verwerten lassen.
Stell dich verwerflich an.
Bitte? Ist ja noch nicht grundsätzlich verwerflich, führt aber dazu, dass du nicht wirklich Wissenschaft machen kannst, weil du kannst nicht einen Antrag einreichen und sagen, ich würde jetzt ganz gerne die Schokomilch untersuchen, sondern dein Antrag muss sagen, ich würde ganz gerne die Schokomilch untersuchen, die Finanzierung wird von der Schokomilchindustrie gemacht und die Ergebnisse würde ich dann gerne rausfinden oder irgendwie sowas. Das ist halt ein Problem. Vor allen Dingen für jemanden, der Forschung betreiben will, der Wissenschaft machen will. Ja. Und deswegen hat der hat da aufgehört, bei der Fraunhofer zu arbeiten und hat das tatsächlich öffentlich begründet damit, ich weiß gar nicht, ob er es wörtlich so gesagt hat, aber er hat auch einen Blogpost dazu geschrieben, er hat halt gesagt, wenn du Forschung betreiben willst, geh nicht zu Fraunhofer, weil da kannst du nicht frei wissenschaftlich arbeiten.
Also ich will jetzt...
Und das ist ja, letztendlich ist das ja ein Strukturproblem irgendwo.
Ja, ich möchte das kurz mal ganz kurz klein bisschen relativieren vielleicht. Ja. Also nicht, weil ich jetzt unbedingt wie Fraunhofer verteidigen würde oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht,
was da abläuft. Ich habe jetzt auch nicht damit gemeint, nein, dass Fraunhofer das Reich des Bösen wäre oder so.
Nein, ich will einfach nur sagen, dass es ist jetzt nichts, Forschung findet ja nicht nur irgendwo in Universitäten statt, sondern es gibt ja industrielle Forschung ganz genauso. Die haben auch, möchten ein neues Produkt, möchten irgendwie ein neues Material haben, das irgendwie besser funktioniert oder sonst was. Und dann macht man halt irgendwie hast halt irgendwie dann industrielle Forschung. Da geht es halt darum, nicht jetzt irgendwie finde heraus, wie die Materie im Inneren aufgebaut ist, sondern finde uns ein Material, was genau das kann. Das ist halt nicht die Art von Forschung, die du halt irgendwie so als Grundlagenforschung der Uni hast, sondern es ist halt extrem halt ganz klare, angewandte, zielgerichtete Forschung. Und ich weiß ja nicht, um was es da bei deinem Freund genau ging, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es keine Forschung ist. Es ist halt, man muss ja natürlich klar sein, dass man, wenn man jetzt quasi im Auftrag einer Firma ein bestimmtes Thema erforscht, das dann
arbeitet das, man mit wissenschaftlichen Mitteln.
Man erforscht auch was, man findet auch was Neues raus. Aber es ist keine Grundlagenforschung.
Genau, das Interesse, der Antrieb ist halt ein völlig anderer.
Und ja, aber ich finde, auch naiv zu denken, ich gehe jetzt irgendwie zu BASF, was macht BASF?
Naja, BASF ist ein Konzern, es ist ein Unternehmen, die dürfen das. Und da finde ich das auch gar nicht tragisch. Aber ich finde es halt tragisch, die Fraunhofer ist halt einer der großen Forschungsverbunde hier in Deutschland. Ja. Und man hat halt immer so den Eindruck, das sind ja unabhängig, tralala. Und genau das sind sie halt nicht, jedenfalls nicht in dem Maße, wie viele Menschen, mit denen ich darüber spreche.
Ach so, ich dachte es... Ich dachte, es ging jetzt quasi um quasi halt so Konzern.
Nein, nein, es
geht nicht. Also, dass ein Konzern kommt und sagt irgendwie,
es geht um die Frauenhofer-Gesellschaft.
Nein, ich dachte, dass ein Konzern kommt und sagt, hier, liebe Leute von Fraunhofer, wir würden gerne das erforschen, können wir das irgendwie gemeinsam machen? Oder sowas.
Weil sowas in der Art passiert da natürlich auch. Das passiert natürlich auch bei anderen Forschungseinrichtungen. Aber wenn ich zum Beispiel mir überlege, wie jetzt einer meiner Auftraggeber, die Helmholtz-Gemeinschaft, arbeitet, die sagen halt nicht, erforsche ein bestimmtes Material, sondern die sagen, hier ist ein Themenkomplex, keine Ahnung, Themenkomplex, ja toll, jetzt fällt mir nichts ein, was haben wir denn für Programme da in der Helmholtz gerade, Energie der Zukunft oder sowas. Hier ist Themenkomplex Energie der Zukunft, wir geben so und so viel 100 Millionen Euro für die Bearbeitung dieses Themenkomplexes, fangt mal an, Anträge einzureichen. Das heißt, du kannst als Wissenschaftler hingehen und kannst sagen, so, ich forsche sowieso an Energieversorgung der Zukunft. Ich würde gerne genau über dieses Thema forschen. Das kannst du beantragen und musst aber nicht irgendeinen Partner aus der Industrie haben, der dann schon sagt, naja, und wenn das funktioniert, dann nehme ich es ab. Also es ist halt aus der Grundlagenforschung raus. Und das hat den Freund von mir doch sehr enttäuscht dann irgendwann, weil er dachte, er könnte da Grundlagenforschung machen, konnte er aber nicht, sondern er konnte immer nur das beforschen, wofür es schon einen Kunden gab, mal ganz platt gesagt.
Ja, okay, aber das aber ich weiß nicht, solange da jetzt irgendwie alles entsprechend transparent abläuft und klar ist, wer wann was wo zu welchem Zweck finanziert hat, will ich da jetzt kein prinzipielles Problem sehen, weil das halt irgendwie, das halt, dass man halt irgendwie nicht gut, wenn man sagt, ich will Grundlagenforschung machen und dann feststellt, dass halt irgendwie, das macht halt nicht jede Organisation Grundlagenforschung, ja, wenn Fraunhofer macht halt keine Grundlagenforschung, dann klar, wenn ich Grundlagenforschung machen will, dann gehe ich nicht zu Fraunhofer. Ja. Aber man kann jetzt, glaube ich, in dem Fall, ich sehe jetzt zumindest kein prinzipielles gesellschaftliches, politisches Problem, das jetzt gelöst werden muss,
Ich glaube, dass es da ein, wie du schon sagtest, dass es da ein leichtes Transparenzproblem gibt.
Ja, das ist halt was anderes. Wenn es nicht transparent ist, dann ist es ein Problem, selbstverständlich. Ja. Aber wenn es halt alles transparent ist und gesagt wird, wer wird irgendwie was zu welchem Zweck finanziert, dann ist es halt entsprechende industrielle Auftragsforschung, die halt genauso stattfindet. Das ist auch nichts, was ich machen wollen würde, aber es gibt halt genug, die das machen wollen und können und die verdienen, die machen es halt dann. Aber
wenn es auch nicht transparent ist. Ich glaube auch nicht, dass diese Informationen verborgen sind. Ne? Also ich glaube schon, dass man bei jeder Forschung auch oder bei jedem Projekt auch nachgucken kann, wer hat es eigentlich bezahlt. Ich finde das Transparenzproblem eher auf Seiten der Bringschuld. Also ich glaube, es müsste von vornherein transparenter sein, was sind das eigentlich für Verbünde, die da arbeiten, was machen die, wie finanzieren die sich, wie ist das gemeint und so. Sodass die Bevölkerung auch nicht das Gefühl hat oder so, ne, der Mann auf der Straße auch nicht das Gefühl hat, dass da irgendwie wieder Mauscheleien im Hintergrund sind. Wie dem auch sei, ist dir mal aufgefallen, dass wenn du selber kochst, dein Essen besser schmeckt, als wenn du es kaufst?
Es kommt drauf an, was ich koche und wo ich was kaufe. Also, aber prinzipiell, ja, das ist der IKEA-Effekt. Oder
heißt das, genau, das ist sowas wie der IKEA-Effekt. Schweizer Wissenschaftler haben eine Studie gemacht, natürlich psychologische Studie, und haben mal geguckt, ob das überhaupt stimmt, was man sich immer so einbildet. Ne? Ja, selbstgekochtes schmeckt viel besser. Stellt sich raus, selbstgekochtes schmeckt viel besser. Haben Probanden genommen, haben einen Shake zubereitet. Die eine Gruppe durfte den Shake selber machen, nach Rezept. Die andere Gruppe nicht, sondern die haben den Shake zubereitet gekriegt. Haben zwar das Rezept gesagt gekriegt, so das tue ich rein und da, hier gucken Sie mal, und haben dann den Shake präsentiert bekommen. Die Gruppe, die den Shake selber zubereitet hat, der hat dieser Shake hinterher besser geschmeckt. So, und das führen sie darauf zurück, ist eigentlich auch wieder sowas, wo man eigentlich sagt, ach so, ich dachte, das wäre längst klar. Das hängt damit zusammen, dass du das Essen als Belohnung für den Aufwand siehst, den du vorher betrieben hast. Darum schmeckt dir selbstgekochtes Essen besser, obwohl das, was jemand anders gekocht hat, dieselbe Rezeptur hat und eigentlich genauso gut oder schlecht schmecken müsste wie das andere. Sie schreiben halt, sie folgern daraus sogar, dass Fertigprodukte alleine schon deshalb weniger gut schmecken, weil sie kaum Aufwand verursachen. Finde ich einen interessanten Punkt. Deswegen muss man da vielleicht mehr Zucker reinmachen oder sowas, keine Ahnung.
Ja, also ich kannte das irgendwie immer halt schon länger, wie als den IKEA-Effekt, dass du die Sachen, die du selbst machst, auch beim Essen, halt dir besser vorkommen, weil du halt einen Aufwand getrieben hast.
Also ja, das haben sie es mit Essen untersucht, beziehungsweise mit Shakes. Zwei habe ich noch. Viren und Klima.
Ja,
sucht dir eins, ist eigentlich auch egal, ne? Die Eiszeit fällt aus.
Ja, will ich mal abwarten, das weiß man nie.
Stimmt. Die Eiszeit fällt aus, beziehungsweise die Eiszeit verschiebt sich um ein paar Jahre. Und zwar haben, ich weiß
nicht. Weil das setzt voraus, dass man schon vorher genau gewusst hat, wann, wo eine Eiszeit stattfinden wird und so weiter. Weil das war ja auch ganz unabhängig vom Klimawandel, war das sowieso, wenn das sind halt irgendwie alles, ob man das so exakt sagen kann, dass da jetzt irgendwie eine Eiszeit gekommen wäre zu dem und dem Zeitpunkt, das jetzt
verschwindet. Naja, was sie gemacht haben ist, die hier am PIC, also im Institut für Klimafolgenforschung, die haben halt in die Vergangenheit geguckt und haben sich angesehen, wie ist der Zusammenhang zwischen Erdbahn und CO2-Gehalt der Atmosphäre. Mhm. Und haben halt Faktoren gefunden, die, wenn die, also dass immer dann eine Eiszeit ausgelöst wurde, wenn die Erde in einer bestimmten Bahn oder.
Ja, ich weiß, Milankovitch-Zyklen sind das.
Genau, so hieß das, ne? Wie?
Milankovitch-Zyklen, genau. Aber die sind halt eine der Gründe, warum Eiszeiten eintreten, aber da gibt es noch mehr, die da
was
Einfluss
drauf haben. Betrachtet man nur die Milankovitch-Zyklen, jedenfalls verschiebt sich die Eiszeit, weil wir den CO2-Gehalt der Erdatmosphäre so sehr erhöht haben. Und das nicht nur seit der industriellen Revolution, sondern auch schon davor, als wir die Wälder abgeholzt haben, um Schiffe zu bauen und sowas. Der Milankovitch-Zyklus verschiebt sich um 50.000 Jahre in die Zukunft. Weil dann erst wieder die Erdbahnparameter und diese CO2-Schwellwerte so sind, dass sie eine Eiszeit auslösen könnten. Aber gut, wenn es noch andere Faktoren gibt, dann.
Siehst du ja, keine Ahnung, mit Golfstrom, Klimawandel, wenn der weg ist, dann wird es da wieder kalt, wo es jetzt warm ist und so weiter.
Also aber ist es dann schon eine Eiszeit?
Kommt darauf an, wie wird es dann das definiert.
Also das ist jetzt halt gerade die Frage, wie definiert man eigentlich Eiszeit?
Ja, gibt schon Definitionen, aber dass du hast dann halt auf, was mal irgendwie sich halt immer darunter vorstellt, was halt die Eiszeit fällt aus oder die Eiszeit kommt, ist halt dann nicht, dass es dann halt quasi überall plötzlich eiskalt ist oder überall ist plötzlich ganz heiß wird. Und die Eiszeit, während der Eiszeit, wir leben ja in der Eiszeit im Prinzip momentan, ja. Und die Tatsache eben, dass es in Nordeuropa noch halbwegs warm ist, liegt eben gerade am Golfstrom. So. Das heißt, wenn der jetzt weg ist, dann haben wir da quasi halt wieder diese unter anderem, das ist auch wieder einer von vielen Faktoren. Aber jetzt nur, dass die melancholischen Zyklen, das ist schon interessant, dass die sich verändern, aber wie gesagt, ich bin ja auch kein Experte.
Ja, und außerdem gehört das natürlich auch in die Schublade, zu viel A macht B. Also die Eiszeit fällt aus, weil zwei Parameter sind anders. Mhm. Da musst du notwendigerweise schon Verdacht wittern. Dann hätte ich jetzt meine letzte Meldung. Das ist eine Meldung für ein sehr schönes, also ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Wenn man mit diesen Impfspinnern zu tun hat, erzählen die einem ja immer, dass wenn Kinder durch Kinderkrankheiten gehen, dass die das Immunsystem stärken würden und die Impfung würde das Kind schwächen, nicht? Mhm. So, österreichische Wissenschaftler haben rausgefunden, stimmt halt nicht.
Ja,
stimmt halt nicht. Ganz im Gegenteil.
Wollte ich sagen, das ist ja auch, hab auch schon vorher gewusst, oder?
Ich nicht.
Oder hat man das in Österreich erst jetzt rausgefunden?
Das hat man jetzt in Österreich erst rausgefunden, genau.
Aha, aber
es ist also so, dass eine Masernimpfung dazu führt, dass du, andersrum, dass eine Maserninfektion, die du kriegst, weil du nicht geimpft warst, führt dazu, dass du langfristig ein geschwächtes Immunsystem hast, und zwar über mehrere Jahre. Mhm. Geil, oder?
Das ist, ja.
Ist super. Also, ich meine, jetzt da soll noch mal einer von den Impfspinnern kommen und mir sagen, dass das gesund.
Das wird die auch nicht beeindrucken, aber wie gesagt, dass die Tat, dass quasi eben das, dass dich quasi Kinderkrankheiten nicht vorwärts bringen, das ja meines Wissens nach ist jetzt nichts Neues. Ja,
aber dass sie dich zurückwerfen, das ist das Neue.
Ah, okay.
Das heißt, du wirst umso anfälliger. Das finde ich schon sehr, sehr faszinierend daran. Also das hat mich sehr gefreut. Ich dachte, du freust dich mit mir, aber nein.
Ja, ich freue mich. Ich bin noch ein bisschen müde schon. Also ich habe irgendwie, wie gesagt, ich muss morgen schon wieder verreisen.
Das ist für uns alle die sechste Stunde, Florian.
Also ich bin geistig gerade
nicht mehr so rege.
Ausgelaugt.
Dann beenden wir einfach dieses Trauerspiel um die Eiszeit und die Bakterien und bedanken uns. Danke, Florian.
Ja, danke, Holger. Und ich hoffe, ich bin wieder gut drauf, wenn ich das nächste Mal da bin.
Ich auch. Und bis dahin danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.